herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Wir sind Anfang, Mitte, Ende Februar mitten im Weihnachtsfieber. Warum auch immer, wie auch das gekommen ist, das erklären wir gleich. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir Tamino Mut. Hallo.
JB. Chirp your man.
Ach so. Du versuchst gerade Englisch mit mir zu reden.
Genau. Oh Gott, warum haben wir diesen Film geguckt? Hallo zusammen.
Ja, den hast du ausgewählt.
Formal gesehen hast du recht, ja. Ja, also wie war das? Du wolltest irgendwas machen, was so ein bisschen mit Kindern zu tun hat.
Ja, also.
Aufgrund privater Entwicklungen.
Aufgrund anderer Umstände.
Ja.
Ja, also können wir ja jetzt vielleicht auch schon ein bisschen einordnen und erwähnen. Das hier ist die letzte Ausgabe vor der Babypause. Und je nachdem, wann diese Episode jetzt final rauskommt und wann sich der eigene Nachwuchs entscheidet, in die Welt zu kommen, ist das Kind schon da oder nicht? Also es kann nicht mehr lange dauern. Es war vor kurzem, wir reisen durch die Zeit, aber also wir nehmen vorher auf, veröffentlichen um einiges später und irgendwie um einen möglichen Geburtstermin vom Nachwuchs.
Sowas habe ich doch schon mal gehört in diesem Podcast, ne?
Ja, es ist sehr kompliziert. Aber, und deshalb dachte ich, könnten wir ja, so bevor es halt in eine längere Pause geht, irgendwie ganz gut, haben wir letztes Mal ja auch, falls du dich noch dran erinnerst, als ich nach Berlin gezogen bin, haben wir ja auch eine größere Pause gemacht und die haben wir mit Arnie eingeläutet.
Das weiß ich tatsächlich nicht mehr.
Da war es der Terminator.
Ach so, okay.
Ne, weil I'll be back und so.
Ah.
Und jetzt ist es der Terminator in der Kinderfassung, weil I'll be back with a child oder so ähnlich.
Wie viele Gedanken du dir da wieder gemacht hast, wundervoll.
Ja, und du hast sie perfektioniert, indem du gesagt hast, nee, wir reden nicht über den Kindergartenkorb, sondern wir reden über Versprochen ist versprochen. Ein Weihnachtsfilm Anfang Februar.
Ja. Um das mal gleich zu sagen. Ich finde diese ganzen Kinder-Adi-Filme alle nicht sonderlich toll. Ne?
Also sind wir schon mitten im Thema.
Ja, ich habe halt Kindergartenkorb auch mal irgendwann gesehen. Ich fand den aber echt ziemlich schmerzhaft. Und der ist auch noch länger als dieser Film hier.
Stimmt.
Deswegen dachte ich, komm, dann will ich lieber den nochmal gucken. Und dann sehen wir ja immerhin halt noch so ein paar irre Leute in Turbo-Man-Anzügen und rosafarbenen Säbelzahn-Tiger-Outfits. Also ich glaube, der Film gefällt mir marginal besser als Kindergartenkorb.
Also
aber
meinst,
das heißt wirklich nicht viel.
Also du meinst, der hat filmisch mehr zu bieten?
Absolut, ja. Schauwerte hat der.
Ja, okay. Ja. Ich glaube auch, dass der für die Zielgruppe besser, also für die kindliche Zielgruppe besser geeignet ist. Aber da werden wir ja gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Ich habe, also eigentlich wollte ich ja die eine Diskussion zu Kindergartenkorb irgendwie dich dazu
darf
überreden.
Ich darf den Film auch mal erwähnen. Ich habe noch bisschen Erinnerung wahrscheinlich in mir, aber wenig.
Eigentlich ging es ja auch nur darum dann mit dem Podcast, dass ich endlich mal Kindergartenkorb gucken kann, weil den hatte ich bis vor kurzem noch nicht gesehen. Hast du gesagt, nee, versprochen ist versprochen, habe ich mir gedacht, na gut, dann gucke ich trotzdem Kindergartenkorb.
Wie kannst du nur?
Und kann jetzt auch quasi indirekt über Bande auch über den Film sprechen, weil ich finde schon, dass, also darum soll es halt eben auch noch gehen, ne? So was du schon gleich am Anfang gesagt hast, Schwarzenegger als Kinder, also in Kinderfilm oder Schwarzenegger sucht sich hier mit Kindergartenkorb vielleicht, aber auf jeden Fall mit Versprochen ist Versprochen auch eine weitere Zielgruppe. Arnie ist ja auch dafür bekannt, dass er ein nicht allzu dummer Geschäftsmann ist und dieses ganze Ding von hier wandelt sich irgendwie der Actionstar zum kinderfreundlichen Star. Darüber wollen wir natürlich auch noch mal ein bisschen sprechen.
Ja, und ich glaube, das sind ja auch die beiden Filme, die das Ende und den Anfang dieser Ära in Arnis Karriere beschreiben, ne? Weil dieser Junior und Last Action Hero, die müssen eigentlich dazwischen sein, wenn ich mich jetzt nicht irre.
Mhm. Sind sie auch. Und mhm. Hier Versprochen ist Versprochen, im englischen Original Jingle All the Way. Ist, jetzt habe ich den Faden wieder komplett verloren, aber, Dings war es hier, wie heißt denn der andere? Kindergartenkorb davor, Twins war das. Twins war auch der bis heute erfolgreichste Film von Schwarzenegger, weil er nicht viel in der Gage bekommen hat, sondern wahnsinnig viel an Umsatzbeteiligung.
Ja, ja, das war die erste richtige Comedy, die er gemacht hat, aber genau. Der war jetzt halt, glaube ich, noch nicht so ein wirklicher Kinderfilm. Den habe ich immer noch nicht gesehen bis heute.
Aber so dieses ganze Themenfeld, weil wir haben schon oft über Schwarzenegger als Actionstar, wir haben die Terminator besprochen, so wir haben Total Recall mal besprochen.
Raw Deal,
also wir haben ja so einige Filme besprochen und ihn da, Kommando hatten wir, glaube ich, auch schon mal irgendwie im Podcast, ne?
Also, weiß ich gar nicht, haben wir den?
Ich glaube ja. Also wir haben ihn auf jeden Fall gesehen. Ich kann mich erinnern, also Schwarzenegger mit Alyssa Milano,
ich habe den auch mal gesehen, ja.
In den Bergen und Rehe streicheln, das weiß ich noch. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch darüber geredet haben. Also
ja, wir machen das schon ein paar Jahre hier. Ich weiß nicht mehr sicher, ob wir den mal besprochen haben.
Ja, aber
müssen wir mal gucken ins Archiv, ja. So, bevor du jetzt nochmal weiter loslegst, ich will auch nochmal eine Sache kurz sagen. Mhm. Da wir ja auch jetzt ein paar Monate hier erstmal nicht zusammen zu hören werden, hören zu sein werden, kann ich noch erwähnen, dass ich kürzlich noch bei Arne bei Enough Talk zu Gast war.
Richtig.
Und da haben wir zusammen über Space-Horror-Filme geredet, hauptsächlich über Sunshine und Event Horizon. Ich glaube, das ist auch eine ganz nette Diskussion geworden. Also wenn jemand Sehnsucht zumindest nach mir hat, dann kann er da nochmal reinhören bei Enough Talk.
Genau. Werde ich auch noch verlinken in den Shownotes. Und dann könnt ihr euch da durchklicken und weiterhören. Genau. Space Horror ist auch ein interessantes Genre.
Für dich zu gruselig, glaube ich.
Sagen wir mal so, hier in diesem Haushalt wurde immer mal wieder über Alien gesprochen, ob man den nicht gucken sollte. Und aufgrund der Umstände habe ich gesagt, nee, lieber nicht. Der ist mir während einer Schwangerschaft, glaube ich, etwas zu zu intensiv, um es mal so zu sagen. Ja, genau. Space Horror drüben bei Enough Talk und hier weiter mit Schwarzeneggers Kinderstar-Ambition. Bevor wir da eintauchen und bevor ich vor allen Dingen nochmal ergründe, wie du eigentlich diesen Film zum ersten Mal und zum wiederholten Mal gesehen hast, natürlich auch noch an dieser Stelle der Hinweis und ein Dankeschön an Patreon und an Steady. Da könnt ihr den Podcast ja unterstützen und das tun auch sehr, sehr viele Leute und unter anderem gibt es dann die Möglichkeit hier die Aufzeichnung im Livestream live direkt mitzuverfolgen und ja, viele fleißige Menschen unterstützen, unter anderem auch Thomas Jaspers. Liebe Grüße an dieser Stelle an Thomas, Freund des Hauses, Kaiju-Experte der Second Unit und Unterstützer hier. Und vielen Dank. Die komplette Liste wie immer am Ende, aber zu Anfang. Dankeschön an Thomas.
Den kenne ich doch.
Genau. Wie sieht's denn aus mit Schwarzenegger? Den kennst du ja auch. Jingle All the Way kennst du auch. Warum?
Ja, das frage ich mich auch. Ich weiß auch echt nicht, wie oft ich den schon gesehen habe. Vermutlich deutlich häufiger als du. Ich weiß es
wirklich?
Nicht.
Ja.
Also ja, das ist die Frage. Ich weiß halt echt nicht mehr, wann ich den zuerst gesehen habe. Ich glaube tatsächlich, dass ich schon ein bisschen zu alt war bei meiner ersten Sichtung. Definitiv irgendwann im Fernsehen früher, wahrscheinlich mehrmals. Ich glaube aber nicht so mit 8, sondern eher so um die Jahrtausendwende wahrscheinlich. Also ich war zumindest schon so alt, dass ich den Film auch damals nicht sonderlich mochte.
Sagen wir mal so, wir können ja noch mal kurz zurückdrehen, wir können ja mit offenen Karten spielen. Wir sind beide Jahrgang 87. Jetzt gucke ich kurz nach hier in der Liste von Schwarzenegger. Ja, 96 ist der rausgekommen. Das heißt, wir waren ungefähr 9, als der in die Kinos kam.
Ja, und in dem Alter habe ich den definitiv nicht gesehen. Das muss zumindest ein paar Jahre später gewesen sein.
Wenn du sagst Jahrtausendwende, dann warst du vielleicht 12, 13.
Ich fürchte so in dem Bereich.
Ja, da würde ich auch sagen, das ist schon ein gutes Alter, um mit der Nase zu rümpfen und zu sagen, was soll denn der Scheiß?
Ja, ich fand den Film wahrscheinlich marginal besser als heute damals. Aber ich habe auch dann schon verstanden, dass das eher relativer Quatsch ist.
Ach so, du hast wahrscheinlich damals, jetzt versteh's, du bist wahrscheinlich damals aus dem Kino gekommen und hast Star Wars Episode 1 gesehen und hast dir gedacht, dieser Jack Lloyd, da muss ich nochmal ein bisschen nachschauen, was hat denn der noch so gemacht?
Ja. Und hast ich find's du, eigentlich, weißt du, andersrum ist die Idee noch viel geiler, wenn man sich vorstellt, so das ist der erste Film, wo man Jack Lloyd so auf der großen Leinwand sieht und George Lucas sitzt im Kino und denkt sich so, ne, that's the kid.
So, ja.
Naja.
Hm. Ich bin mir nicht sicher, wie es bei mir war. Ich glaube nämlich, dass ich den im Kino gesehen habe. Ich glaube, dass ich den damals tatsächlich mit meinem Vater im Kino gesehen habe. Und das muss, guck mal, wenn's, ja, dann war ich da 9. Der muss ja dann auch, glaube ich, zu Weihnachten rausgekommen sein, ne? Weihnachten 96. Die
Vermutung liegt nahe.
Also war ich da schon 9. Ja. Und das kommt ja auch gut hin. Also das Zeitfenster der Zielgruppe ist relativ begrenzt und ich würde schon so sagen, ne, so zwischen, weiß ich nicht, 6 und 10 vielleicht noch, passt es noch. Ich glaube, darüber ist schon ein bisschen anstrengend.
Das denke ich auch.
Naja.
Ja, und ich habe den Film dann ja, wahrscheinlich ein paar Mal im Fernsehen gesehen, vielleicht auch teilweise. Und ich dann im Laufe der Jahre habe ich sicherlich mal hin und wieder so ein paar Szenen irgendwie gesehen, zufällig bei YouTube. Besonders natürlich den Put That Cookie Down Remix. Der sicherlich das. Du kennst das nicht?
Doch, aber ich tue mal so, als ob ich es nicht kennen würde.
Okay, ich dachte schon, das haben wir doch schon mal zusammengeguckt, ja. Ja, es gibt ja diese bekannte Szene, wo Arnold hier in der Telefonzelle, glaube ich, steht und dann halt mit seinem Nachbarn da telefoniert, der gerade irgendwie in sein Haus sich einschleicht und da irgendwie seine Frau auch irgendwie belästigt. Und dann isst er halt gerade seine Kekse, ne, und genießt das dann auch noch. Und Arnie sagt halt nur, put that cookie down.
Und now! Gibt's
eben, now, ja. Und dazu gibt es einen wunderschönen Song, den jemand gemacht hat, mehrere Minuten lang. Der ist durchaus hörenswert. Auch noch besser als Get Your Ass to Mars. Allerdings nicht ganz so gut wie You Betrayed the Law aus Judge Dredd mit Stallone.
Also auch als Songversion.
Ja, das ist der beste Song in dieser Richtung, sage ich mal.
Ich weiß, dass Put That Cookie Down Now ist auch in die Riege der Schwarzenegger-Zitate geschafft hat, die er zum Release, glaube ich, also so als Marketing-Gag, hat er, glaube ich, beim vorletzten Terminator Genesis, da hat er, glaube ich, irgendwie so eine Reihe kurzer Videos, so Social-Media-Videos irgendwie gemacht, wo er dann nochmal so die größten seiner Zitate irgendwie nochmal so eingesprochen hat.
Die kenne ich teilweise auch.
Und da war der, glaube ich, auch dabei. Also
ist wahrscheinlich das Einzige, was aus diesem Film in der Richtung hängen geblieben ist. Sonst wüsste ich da jetzt keinen tollen One-Liner, der da rausgekommen ist.
Da war noch irgendwas, irgendein Zitat, das ich mir aufgeschrieben habe, wo er irgendwie gesagt hat, I'm not a pervert. I was just looking for a Turbo Man doll oder irgendwie sowas.
Du meinst, dachte, I'm not a pervert.
Ja, oder so. mein Schwarzenegger ist nicht so gut wie deiner, ja. Ja, ja, stimmt eigentlich. Also auf der Ebene relativ arm an großartigen One-Linern.
Ja, dafür reich an jeder Menge dümmlichem Humor.
Ja. Aber, also ich habe den jetzt vor kurzem nochmal geguckt, als Vorbereitung natürlich auf die Sendung, und ich glaube, ich habe ihn nie wieder geguckt. Ich glaube, ich habe ihn 96 im Kino geguckt und dann einfach nie wieder. Deswegen, ich hatte den auch nahezu gar nicht in Erinnerung und war jetzt so als erwachsener Mensch sehr überrascht auch, was da in dem Film drin steckt und was da vielleicht auch nicht drin steckt. Aber bevor wir dazu kommen, wollte ich noch ganz kurz wissen, also wie oft du den dann danach noch geguckt hast. Du hast gesagt, so irgendwie immer mal wieder im Fernsehen, auch so in diesem klassischen Weihnachtsfenster, wenn so die Weihnachtszeit ist, Vorweihnachtszeit, und im Dezember werden ja eigentlich auch so alle möglichen Weihnachtsklassiker rauf und runter gespielt. Und ich habe nämlich auch gelesen, dass der Film wohl sehr populär auch so als Weihnachtsklassiker irgendwie, also als Weihnachtsfilmklassiker gilt.
Ja, Klassiker, ja, das ist ein bisschen traurig.
Du merkst gerade, wie ich mich um diesen blöden Begriff Kultfilm herumdruckse.
Da haben wir doch auch mal drüber gesprochen, vor sehr langer Zeit.
Ja, es ist halt ein Weihnachtskultfilm, ein Weihnachtsklassiker. Naja.
Ja, ich würde das hier, glaube ich, nicht mal als Kultfilm bezeichnen, so als Weihnachtsfilm, ja, da gibt es dann tatsächlich so vereinzelte Stimmen, die man immer wieder hört, die den Film deswegen eben noch gucken, aufgrund von nostalgischen Weihnachtskindheitserinnerungen. Aber
hast du alles
Gremlins,
ja gar nicht so sehr, oder?
Also wahrscheinlich habe ich den halt auch mal ein paar Mal so dann wir am ersten Weihnachtstag gesehen, weil da irgendwie alles läuft, was irgendwie auch nur ansatzweise mit Weihnachten zu tun hat im Fernsehen. Mhm. Ich habe den wirklich nicht oft ganz gesehen, denke ich. Ich habe ihn einmal mit dem Red Letter Media Audio-Kommentar geguckt, weil die halt so einen Audio-Track dazu gemacht haben. Und früher wahrscheinlich, ich schätze mal so ein, zweimal ganz gesehen und wahrscheinlich hin und wieder mal noch eine halbe Stunde, bevor ich dann umgeschaltet habe. Also so in diesen Regionen bewegen wir uns okay. da. Okay. Also ich kenne den Film jetzt nicht in- und auswendig, aber ich wusste schon doch ziemlich genau so diese einzelnen Beats der Story.
Ja, siehst du, das hatte mich nämlich schon wieder überrascht. Da war ich so ein bisschen raus. Ich wusste halt nur irgendwas mit dieser Figur, aber das ist ja auch nicht mehr als die Prämisse. So.
Tja.
Ja, dann lass uns doch mal über den Film konkreter sprechen. Ich halte es für sehr albern, hier eine Spoilerwarnung auszusprechen. Aber pro forma, bevor, ich meine, wir sind hier im Internet unterwegs.
Wenn du das Cover siehst, dann weißt du eigentlich schon, was in diesem Film passiert.
Ja, im Grunde genommen ja. Aber erinnere uns doch alle mal kurz an die Ereignisse von Versprochen ist versprochen.
Ja, Arnold Schwarzenegger ist ein typischer Everyman. Natürlich, ja, genau. Und er hat seine kleine Familie und seinen kleinen jungen Jamie, ne, gespielt von Jake Lloyd. Und der wünscht sich zu Weihnachten einen Turbo-Man. So, aber wie Arnold eben so ist, als, glaube ich, Leiter einer Matratzenfirma.
Marketing. Er ist in der Marketingabteilung, glaube ich, irgendwie.
Oder Marketing, ja. Aber irgendwie in so einer Matratzenfirma auf jeden Fall arbeitet der in einem ganz langweiligen Job. I get it. Ne, so hat er es natürlich versäumt, seinem Jungen dieses tolle Weihnachtsgeschenk zu kaufen. Und deswegen ist er jetzt gezwungen, so kurz vor knapp, ne, vor dem Weihnachtsfest, nochmal in die Stadt zu gehen und diese unglaublich beliebte Turbo-Man-Figur aufzutreiben, die natürlich überall ausverkauft ist. Und dann bieten sich natürlich dann einige merkwürdige oder zwielichtige Optionen, dann doch noch irgendwie an diese Figur zu kommen. Mhm. Letztendlich scheitert das aber alles und der Film mündet dann in einer großen, Weihnachtsparade. Also die Jungs von Red Letter Media, die ja in Amerika wohnen, haben auch von sowas noch nie gehört, dass es irgendwelche Weihnachtsparaden gibt. Also keine Ahnung, ob das alles einfach nur so ausgedacht wurde für den Film. Zumindest ist da eben so eine Turbo-Man-Parade und da gibt es dann eben auch ein funktionierendes Jetpack für diesen Turbo-Man-Anzug. Und dann irgendwie landet Arnold schließlich in diesem Anzug und kann dann seinem jungen Jamie nicht nur eine Figur von Turbo Man präsentieren, sondern quasi den wirklichen Turbo Man, nämlich ihn selber.
Er ist der Turbo Man.
Natürlich.
Ja.
Ist das nicht wundervoll?
Ja, das
also
ist
im Grunde kann man sagen, zusammenfassend, es geht in dem Film darum, dass ein Vater versucht, die Liebe seines Sohnes zu kaufen, indem er ihm ein Geschenk besorgt. Also wenn man das ganz zynisch ausdrücken möchte.
Und das will der Film, glaube ich, auch an manchen Stellen. Da will ich auch noch ein bisschen mit dir drüber sprechen. Ja, also stimmt schon. Ich wollte gerade sagen, es geht in dem Film ums Einkaufen. Ich weiß nicht, wie es dir so geht. Ich bin aber normalerweise nicht so der große, also ich gehe nicht gerne einkaufen. Deswegen
ich gehe super gern shoppen, doch, das ist voll mein Ding.
Ja, nicht nur shoppen, sondern auch so Wocheneinkäufe, so Lebensmittel oder so. Also ich fühle mich schon im Alltag viel zu oft wie Schwarzenegger in diesem Film, nämlich umgeben von merkwürdigen, nervenden Menschen, die mir alle auf die Nerven gehen, während ich hier nur versuche, Kilo Kartoffeln zu kaufen oder eben in dem Fall eine Actionfigur. Also.
Ja, diese Gefühle kenne ich natürlich auch. So gerade wenn man jetzt so in großen Einkaufszentren ist, da fühle ich mich auch nie wohl.
Ja.
So im Supermarkt um die Ecke ertrage ich das noch, mal mein Essen zu kaufen. Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Aber wenn man dann wirklich mal neue Klamotten kaufen muss und dann mal losgeht, dann denke ich auch immer, so in diese Kapitalismus-Tempel, da fühle ich mich einfach nicht wohl.
Ja, und vielleicht muss man das auch irgendwie noch ein bisschen der etwas jüngeren Zielgruppe erklären. Also ich glaube auch, dass dieser Film ab einem gewissen Alter, also zum Beispiel für mein Kind, das da so in den Startlöchern steht, wird dieser Film, glaube ich, in ein paar Jahren einfach überhaupt nicht funktionieren. Weil, Papa, warum hat der denn nicht einfach bei Amazon bestellt?
Ja, das stimmt. Der Film würde heute überhaupt nicht mehr funktionieren.
Habe ich mir halt auch gedacht, wo ist denn das Problem? Also es ist irgendwie auch so ein leichtes Ding der Zeit und ich habe auch gelesen, dass, kommen wir ja eigentlich auch jetzt so drauf zu sprechen, also Regie geführt hat Brian Levant, der auch so Klassiker gemacht hat wie den Flintstones-Film.
Stimmt, ja, das habe ich auch nochmal nachgeguckt.
Scooby-Doo, glaube ich, irgendwie, wie sagt man, Regie geführt. Hier dieser Beethoven-Film, kennst du das noch? Hund namens Beethoven?
Ach du Scheiße, ja, das habe ich, glaube ich, auch nie gesehen.
Ich habe das als Kind gesehen, das war auch so ein Kinderfilm.
Ich kenne es noch aus der Vorschau. Ist das so ein sprechender Hund oder einfach nur ein Hund?
Weiß ich gar nicht mehr, ob der sprechen konnte. Es ist auf jeden Fall ein Hund, also so einer dieser Familienfilme, wo irgendwie Tiere im Mittelpunkt stehen. Also
sowas fand ich halt als Kind immer schon doof. Ich wollte halt Terminator gucken und Conan. Ich wollte nicht irgendwelche Hunde sehen.
Ja, da hast du ja jetzt hier eigentlich so das perfekte Paket. Du hast
ja,
Schwarzenegger
absolut.
Und sprechende Schwarzenegger. Was ich sagen wollte ist, also Regie von ihm geschrieben hat den Randy Cornfield. Sagt mir auch nicht großartig was, aber ich habe gelesen, dass halt Chris Columbus in der Produktion involviert war. Ich glaube, er ist auch irgendwie als Produzent ausgeführt und der hat wohl irgendwie auch zwischendurch das Drehbuch nochmal bekommen und überarbeitet. Und Chris Columbus ist ja eigentlich so Kinderfilm, wie sagt man?
Ja. Ikone, ne?
Ja, genau. Hat einen größeren Namen in dem Bereich, hat eben auch die ersten beiden Harry Potter gemacht und ja. Und ich glaube, von ihm kommen eben auch ein bisschen so diese etwas größeren Spitzen in Sachen, also Kapitalismuskritik oder Satire, die ja auch ein bisschen irgendwie unterwegs sind, über die werden wir auch noch gleich ein bisschen sprechen.
Er wollte, glaube ich, noch ein bisschen was rausholen aus diesem fürchterlichen Skript.
Genau, aber ich hab eben gelesen, dass das wohl basiert auf so Anfang der 90er, also tatsächlich hatte das wohl Anfang der 90er so relativ große Auswüchse in Sachen Weihnachtsshopping. Da gab es wohl halt öfter mal so Trends für Spielzeug, das dann eben ähnlich wie hier in einem Film einfach vor Weihnachten, also wo sich die Leute echt in den Supermärkten totgetrampelt haben, um noch an irgendwelche das Spielzeug der Saison irgendwie für die Kinder zu haben. Und ich meine auch, dass parallel, also als dieser Film rauskam, war wohl gerade eben der Kitzel mich Elmo. So das nächste Spielzeug, was genauso wie im Film einfach unfassbar begehrt war und nirgendwo mehr zu kaufen war. An den kann ich mich zumindest tatsächlich noch erinnern, durch meine kleinen Geschwister. Die hatten auch mal so ein Teil und das war tatsächlich ein großer Spaß für die Kleinen. Und
kenne ich auch noch aus der Werbung von
ja,
früher.
Aber eigentlich, ist so, was jetzt irgendwie dieses Phänomen von ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll, aber dieser Run, dieser Hype um irgendwelche Konsumgüter, die total vergriffen sind. Also einerseits hat das halt so durch Online-Shopping irgendwie ein bisschen auch abgenommen. Also ich glaube, alle sind ein bisschen entspannter geworden und dann bestellst halt irgendwie und kriegst es in 3 Monaten geliefert. Okay. Und ich glaube auch, dass so diese großen Trends irgendwie auch so ein bisschen vorbei sind. Also ich kann mich da eher noch an so Konsolen erinnern, so vor, ich weiß nicht, so 10, 12 Jahren war es die Wii, die ziemlich schnell ausverkauft war. Zwischendurch mal so ein bisschen die Switch, glaube ich. Aber so dieses Phänomen, so wie es im Film irgendwie gezeigt wird, habe ich so das Gefühl, das haben wir irgendwie ein bisschen hinter uns gelassen.
Das Einzige, was es da noch gibt in Amerika, sind die Black Friday-Geschichten. Wenn da diese riesigen Schnäppchen-Geschichten da loslegen, dann gibt es schon noch solche Szenen, wenn wirklich so Leute zu Hunderten dann genau am Öffnungstermin, ne, so in die Shops rennen.
Genau, da geht's dann aber, glaube ich, auch ein bisschen mehr so um irgendwie günstige Fernseher und Blu-ray-Player und was weiß ich, Alexa, ja. Sprachsysteme und
ist auch nicht ein iPads. Produkt dann, ne? Ist nur diese Bilder, die man hier im Film eben auch sieht, die kann man da vielleicht noch erkennen, aber ansonsten hast du sicherlich recht. Durch Online-Shopping hat das halt radikal abgenommen.
Genau, und ich glaube auch so, ich glaube auch diese Black Friday-Geschichten, ich glaube, die sind da auch ein bisschen also ich glaube, auch das hat sich mittlerweile so ein bisschen gewandelt. So, du hast halt echt schon auch sehr große, also selbst am Black Friday ist ja Online-Shopping auch, also Online-Shops sind da ja auch drauf aufgesprungen und es ist irgendwie so, weiß ich nicht, irgendwie, also das fand ich halt so interessant, als ich den gesehen habe, weil das halt so, also diesen Film irgendwie auch relativ stark so in der Zeit verankert. Und das ist, also ich finde es halt, also ich muss da schon manchmal auch schmunzeln, wenn ich heute so Filme guckt, die halt irgendwie so eine Generation alt sind, die irgendwie so 20, 30 Jahre alt sind und du merkst einfach schon beim Zuschauen, dass die Prämisse irgendwie nicht mehr so gut funktioniert, dass du einfach da sitzt und dir denkst, ja krass, also was irgendwie damals, als es rauskam, so ein Kommentar auf die Zeit und ein Blick in die Gegenwart war, ist jetzt irgendwie so, ja, so ein Blick nach hinten irgendwie, so ein veraltetes Ding irgendwie. So. Also die Prämisse könntest du heute, glaube ich, so nicht mehr schreiben, wie eben irgendwie 96 oder Anfang der 90er. So. Das zieht einfach
ja, nicht. Ja, das ist wahr. Aber jeder zweite Film ist ja im Grunde veraltet durch die Erfindung des Smartphones, ne?
Ja, ja, stimmt eigentlich auch wieder. Aber anderes Thema.
Also jedenfalls noch wegen Chris Columbus, ich glaube, das war eben auch der Gedanke hier, dass man versucht hat, so einen zweiten Home Alone irgendwie zu produzieren, ne? Mit dem heißesten Darsteller der Zeit, Arnold Schwarzenegger.
Stimmt, der
dass
war
man,
ja auch
dass man halt, ja, dass man eben da versucht, so diesen Nerv wieder zu treffen. Und das ist halt so kolossal in die Hose gegangen damit.
Tja, vielleicht fehlt auch einfach Donald Trump in dem Film.
Das wird sein.
Der war ja im zweiten
Home Alone. Den hätte man vielleicht in den rosa Säbelzahntiger-Anzug stecken können.
Wohl wahr, wohl wahr. Oder in den Jetpack und ab zum Mond schießen. Hast du mal eigentlich, wo ich jetzt darüber stolper, es gibt ja, glaube ich, irgendwie eine Fortsetzung, ne? Also
ich habe das Cover gesehen. Ich habe einmal ganz kurz den Gedanken gehabt, gucke ich mir das vielleicht noch an? Und dann hatte ich einen anderen Gedanken, nein.
Mir ist meine Zeit zu schade dafür, ja. Das,
ich glaube, also der sah aus, als wäre der deutlich billiger und wahrscheinlich noch 10-mal schlechter.
Ich glaube, der
vielleicht wäre es dadurch wieder gut. Ich weiß nicht, das ist ja auch so wahrscheinlich Jahre später erst, ne?
Ich glaube, irgendwie kam 2013, 14 oder so.
Ja, ja.
Und hier so Direct-to-DVD-mäßig, also so direkt fürs Heimkino produziert und naja. Wir haben aber noch ein paar Leute, die wir noch erwähnen sollten. Wir haben Arnold Schwarzenegger natürlich als Howard Langston, wie du so gesagt hast, als Matratzenkönig. Ich fand diese erste Szene ja durchaus, also das ging für mich ein bisschen in die Richtung, nicht ganz so krass überspitzt, Schwarzenegger streichelt Rehe in den Bergen. Schwarzenegger sitzt am Schreibtisch und telefoniert irgendwie seine Kunden ab. Bisschen belustigend fand ich das ja schon, diese Vorstellung. Also, naja. Wir haben Sindbad als Myron Larrabee, sein Widersacher, der genauso überfordert ist wie Schwarzenegger auf der Suche nach so einer Figur.
Ja, aber dieser Sindbad ist nicht der Sindbad, den wir hier mal besprochen haben vor langer Zeit, der von Lou Ferrigno gespielt wird. Korrekt. Sondern dieser Sindbad ist nur ein Comedian, glaube ich, dessen wirklichen Namen ich jetzt auch vergessen habe.
Ja.
Der ja wahrscheinlich so für ein paar Jahre in den 90ern ein bisschen angesagt war und deswegen diese Rolle bekommen hat. Er hat nämlich sonst auch nicht viel gemacht.
Ja, und hat sich aber tatsächlich nach dem gleichen Sindbad irgendwie benannt. So, das ist sein Künstlername. Und mir ist es im Film auch aufgefallen, das war einer der Gründe, warum er auch gecastet wurde, weil er in der Statur Schwarzenegger recht ähnlich ist. Und wenn die beiden nebeneinander stehen, dann kommt das auch ganz gut hin. Ich glaube nämlich, dass ursprünglich irgendwie Joe Pesci für diese Rolle vorgesehen war und dann hättest du halt sofort irgendwie, also wenn du Schwarzenegger als einen ganz normalen Familienvater casten willst, dann musst du auch ein bisschen drumherum arbeiten und Sindbad ist irgendwie genauso groß wie Schwarzenegger. Joe Pesci halt nicht. Und das passt schon irgendwie auch. Also die beiden auch nebeneinander zu sehen, das hat Schwarzenegger ein bisschen normalisiert, finde ich. Weil er, ja. weil er ein bisschen was so aus der Statur dadurch rausnimmt.
Seine Figur ist einfach nur so merkwürdig, das können wir auch gleich nochmal besprechen.
Alle, würde ich sagen. Alle
sind das sowieso, sehr merkwürdig. Ja, aber seine ist halt so in der inhaltlichen Funktion nochmal besonders befremdlich.
Ja. Dann haben wir noch Phil Hartman als Ted Melton. Ich glaube, das war der Nachbar, ne?
Der creepige Nachbar, ja. Der ist, glaube ich, ein etwas renommierterer Schauspieler, der auch viele bekannte Comedy-Rollen gespielt hat. Und im Audiokommentar haben sie auch gesagt, dass sie den eigentlich sehr, sehr gerne mögen als Schauspieler, ihn aber hier völlig verschwendet empfinden in diesem Film und in dieser Rolle.
Ja, die Rolle ist auch absolut furchtbar. Also da müssen wir auch noch drüber sprechen, was das eigentlich
ist. Er hat leider auch ein recht tragisches Schicksal erlitten im wirklichen Leben, weil ich glaube, wenige Jahre später ist er nämlich schon verstorben in seinen 40ern, weil er nämlich von seiner Frau im Schlaf erschossen wurde, die danach Suizid begangen hat.
Ach du Scheiße.
Die genauen Umstände sind davon auch nie so wirklich geklärt. Also ich glaube, die war auch alkoholkrank oder so. Also zumindest ist er auf relativ tragische Weise eben nicht so viel später verstorben. Ich glaube, das war eigentlich nur so 2-3 Jahre später.
Krass.
Naja.
Ja, aber dann über die Rolle müssen wir gleich auch noch sprechen. Genau, dann haben wir noch.
Das ist auch merkwürdig. Ja, Rita Wilson haben wir noch, die wirkliche Ehefrau von Tom Hanks, die sonst, ich habe noch mal geguckt, ich habe glaube ich nichts anderes gesehen, wo sie mitgespielt hat. Und sie hat jetzt auch hier nicht große Möglichkeiten zu glänzen in der Rolle der typischen Ehefrau.
Ja, typisch ist auch sehr, in sehr starke Anführungszeichen ja, zu setzen.
Also stereotypisch genau. Eher so oder so viele Klischees und naja, sie wirft halt ihrem Mann dann immer vor, dass er sich nicht darum gekümmert hat und versucht aber dann den so einen Jungen noch zu beschwichtigen. Also
die keksbackende, sehr umsorgende, ja, genau. Aber alles durchgehen lassende Ehefrau, die dafür da ist, dass halt Schwarzeneggers Howard Langston diesen Film halt bestreiten kann. Also das ist ja sehr stark. Also die wichtigsten Rollen sind tatsächlich Schwarzenegger und Sinbad, die, also wo Schwarzenegger die Nummer 1, Sinbad die Nummer 2 und der Rest ist ja eigentlich irgendwie nur dazu da, um diese Schnitzeljagd der Figur so ein bisschen zu unterstützen. Eben auch Jake Lloyd, der Jamie, also den Sohn, spielt. Und jetzt muss ich auch nochmal nachgucken, aber der war ja auch nicht, der war, glaube ich, 10 oder so. Wie alt war er denn?
Nicht mal. Ich glaube, er ist 89er Jahrgang. Also ja, er ist 7, mit ziemlicher Sicherheit ist er jünger als wir. Ja, er ist auch nicht 9 in dem Film, er ist schon jünger noch. Ja, ja. Ich glaube, er ist 89 geboren.
Ja.
Ja, und er spielt hier auch nicht sonderlich toll. Ich finde ihn, glaube ich, besser als in Episode 1. Und es gibt sogar einen Moment, wo ich sein Acting gut fand. Das habe ich mir extra aufgeschrieben. Und zwar relativ am Anfang schon, wo er dann irgendwie beleidigt ist, weil sein Vater wieder seine Karate-Szene da verschlafen hat. Und dann liegt er halt abends genervt im Bett und liest Comics und Arnold kommt halt rein und bindet sich so ein Bandana um und macht halt so auf dümmlichste Weise so Karate-Geräusche, was halt so fast cringy schon ist. Und man sieht dann halt so einen schönen Shot von ihm, wie er halt echt so auch so krass mit den Augen rollt. Und das war für mich so perfekt, auch stellvertretend für den Zuschauer. Also den Moment habe ich ihm abgenommen, dass er einfach nur gerade genervt ist von seinem Vater.
Ja, und da müssen wir ja auch, also über Jake Lloyd wollte ich auch noch ein bisschen sprechen, das können wir an dieser Stelle, glaube ich, ganz gut machen. Da muss man, da muss man erstmal Luft holen. Das ist sehr, sehr, sehr traurig.
Bitter, ja. Also ich weiß, hat er nicht sogar Schizophrenie inzwischen oder sowas in der Art?
Ja,
zumindest hat er wirklich mentale Probleme.
Ja, also das Ding ist, also weil du jetzt sagst, er hat nicht gut gespielt, also es ist ein 6-7-jähriges Kind hier in dem
Film. Er ist halt ein kleiner Junge, so. Wir haben alle Quatsch gemacht, als wir kleine Jungs waren, nur hat uns halt nicht die halbe Welt zugeguckt, so.
Ja, dabei. Und vor allen Dingen haben wir das irgendwie nicht in einem Star Wars-Film später nochmal gemacht. Und das ist so,
das
hier
ich.
In dem Film bei Versprochen ist Versprochen, ist alles okay, alles in Ordnung, so. Es geht auch nicht großartig um ihn, wie du sagst. Ich fand, das hat alles funktioniert mit ihm, so. Das war alles okay. Und natürlich ist das irgendwie auch was anderes. Also da geht's um was ganz anderes in Sachen Schauspiel und gerade in dieser Familienkomödie neben Schwarzenegger, ich finde, die beiden hatten auch ganz gute Chemie, das hat irgendwie auch gut funktioniert mit den beiden, so alles war okay und alles wunderbar und genauso eigentlich auch bei Star Wars, nur war da halt das Problem, so du hast George Lucas, du hast schlecht geschriebene Rollen, du hast keine vernünftigen Dialoge, du hast einen Kackfilm, in den er reingesetzt wird und alle haben sich irgendwie dann an ihm abgearbeitet, der da halt irgendwie mit, weiß ich nicht, 8, 9 oder 10 Jahren mehr oder weniger so diesen ganzen Hass abbekommen hat. Also ich habe dann auch später mal, ich weiß gar nicht, ob das auch irgendwie über so Star Wars Dokus oder so, also ich habe da so ein paar Clips gesehen, wo er irgendwie als Jugendlicher auch mal interviewt wurde. Also er ist ja danach wirklich komplett von der Bildfläche verschwunden. Hat er nichts,
große Mobbing-Probleme gehabt in
genau,
der Schule.
Und hat auch gesagt, so sein Leben war die absolute Hölle, weil in der Schule natürlich alle auf ihn eingehackt, also nicht natürlich, aber es haben halt alle auf ihn eingehackt und er musste da irgendwie, er musste da eben auch von Gleichaltrigen eine ganze Menge aushalten. So, und er sagt, Schule war die absolute Oberhölle und das Leben wurde ihm da so richtig zerstört und danach, ja, halt auch einen Haufen Probleme und so die letzten Sachen, die man irgendwie so in der Wikipedia über ihn nachlesen kann, ist, dass er irgendwelche Verfolgungsjagden mit der Polizei sich geliefert hat und seine Mutter irgendwie gesagt hat, ja, ihm ist halt Schizophrenie diagnostiziert und er hat irgendwie Probleme mit seinen Medikamenten gehabt und saß in irgendwelchen Untersuchungshaften und das ist halt dann irgendwie aus diesem Menschen geworden und ich finde, das ist unfassbar krass, wahnsinnig traurig und in meinen Augen auch irgendwie, also wir sind jetzt so 20 Jahre später und sehen halt immer noch, wie irgendwie in Sachen Star Wars die Leute sich die Köpfe einkloppen und irgendwelche erwachsenen Schauspielerinnen aus Social Media Plattformen irgendwie vergraulen. So, das, für die ist das vielleicht alles auch sehr unangenehm, aber so, also 20 Jahre später ist man irgendwie immer noch nicht schlauer geworden, als bei Star Wars irgendwie Leute so anzukacken, dass es halt irgendwie wahnsinnig persönlich wird. Und vor 20 Jahren war es halt irgendwie ein 10-Jähriger, dem das Leben zur Hölle gemacht wurde. Heute sind es halt irgendwie Erwachsene. Und ich denke mir so, was in was von der Welt leben wir eigentlich? Nur weil da irgendwelche Filme mit irgendwelchen Space-Zauberern uns nicht gefallen, Leute hier irgendwie so anzukacken, die danach halt echt, also in seinem Fall, also komplette Leben zerstört haben. So, das ist schon irgendwie, ich finde das halt wahnsinnig traurig. Und dann gucke ich halt diesen Film und merke so, ja, also sehe halt dieses noch sehr unberührte und sehr naive Kind in diesem Film rumspielen tatsächlich und ja, finde das halt einfach wahnsinnig traurig.
Ja, absolut. Das ist ja nur ein Problem, was ja die ganzen frühen Kinderdarsteller haben können. Wir haben ja auch noch von sexuellem Missbrauch und Belästigung gehört in den letzten Jahren. Und Es gab ja auch schon immer wirklich eine relativ hohe Anzahl von diesen Kinderstars, die auch drogenabhängig wurden. Ne, wie Macaulay Culkin ja auch. Also der sah vor ein paar Jahren echt schlimm aus. Ja. Ich weiß nicht, ob du da mal Bilder gesehen hast, aber da war der halt echt, also sah aus, als wäre er fast tot. Und der hat sich inzwischen immerhin ganz gut erholt. Da der öfter nämlich auch mal bei Red Letter Media zu Gast ist, bin ich auch mal auf seinen Podcast gestoßen, so den er auch manchmal da mit ganz verschiedenen Leuten macht. Und da habe ich nämlich neulich, das passt gerade ganz gut, auch eine Episode zugehört, wo Will Wheaton zu Gast war. Den kennst du ja wahrscheinlich auch, oder?
Der von Star Trek, ne?
Genau. Mhm. Und da haben die beiden sich ganz interessant, auch relativ ausführlich und sogar recht intim über ihre Kindheit, nämlich im Showbusiness, unterhalten. Und bei Macaulay Culkin weiß man ja, dass sein Vater da gerade eben so diese Figur war, die ihn halt immer so dazu gedrängt hat, das zu machen. Und bei Will Wheaton waren es, glaube ich, beide Eltern. Und die haben halt beide so da ein bisschen ihre Erfahrungen ausgetauscht, wie sie das halt empfunden hatten damals und was es natürlich auch mit ihnen gemacht hat. Ne? Mhm. Ist ja klar. Und bei Will Wheaton war das halt ähnlich, dass er ja bis heute immer noch so von Star Trek-Fans halt immer noch gemobbt wird, so dadurch.
Echt?
Er hat das halt so ein... Ich meine, heute ist es halt ein bisschen besser geworden inzwischen, weil er ja selber auch so auf Conventions geht und bei vielen hat sich das deswegen auch so... Also es ist, glaube ich, gekippt dann bei vielen, dass sie halt die Figur jetzt auch von ihm trennen können. Mhm. Aber also früher, bevor das so richtig losging, da war das halt schon sehr hart. Ne? Da, jeder TNG-Fan hat halt die Figur Wesley gehasst. Und die Figur ist einfach auch nicht gut. Aber da kann er halt nichts für. Also das ist halt viel mehr das Writing und nicht so nur seine Performance. Naja, aber kann ich jedenfalls auch nur empfehlen, sich dir da mal sonst noch mal reinzuhören, weil das echt, echt spannend war, wie die beiden einfach mal so recht offen darüber gesprochen haben und was das halt auch mit ihnen gemacht hat. Und Will Wheaton hat dann auch erzählt, dass er auch später versucht hat, das mal wieder irgendwie so zu glätten, das Verhältnis zu seinen Eltern. Und sie haben das halt teilweise gar nicht so akzeptiert. Oder sie konnten teilweise gar nicht mal verstehen, was er eigentlich meinte. Weil er hat nämlich erzählt, dass seine Mutter, glaube ich, so eine etwas gescheitertere Schauspielerin war oder jemand, der das halt selber nie geschafft hat. So das typische Ding. Deswegen wollte sie dann unbedingt so das für ihren Sohn ermöglichen, in Anführungsstrichen ermöglichen. Ne? Und hat ihn halt immer gedrängt, das zu machen. Versteht wahrscheinlich bis heute nicht so wirklich, was ist denn das Problem? Ne? Du hast doch im Grunde all das, was man sich wünschen kann. Mhm. Und so, naja. Und er meint halt nur, ich wäre halt irgendwie gerne Kind gewesen. Ne, und ich wollte halt nicht als einziger kleiner Junge dann bei dieser Fernsehshow mitmachen, weil bei Star Trek, er war ja da völlig alleine als, auch ich weiß auch nicht, wie alt er da war, wie auch 10, 11 oder vielleicht einen Tick älter. Da sind ja keine Kinder dabei. Ne? Das sind ja nur Erwachsene, das ist so ein professionelles Setting. Ne? Dann bist du da in der Maske und wirst von einem zum anderen Termin geschickt. Ne? Du kannst überhaupt nicht Kind sein. Du hast im Grunde einen richtigen Job schon, in deinen frühen Teenagerjahren vielleicht. Das ist halt sowas muss man sich ganz, ganz genau überlegen als Elternteil, ob man das halt seinem Kind wirklich so zusetzen möchte.
Das wäre eigentlich auch nochmal eine gute Diskussion irgendwie so für später mal, also auch so Kinderstars, ne? So.
Es gibt ja jede Menge Beispiele, auch mit dem River Phoenix damals, ne? Die waren ja sogar zusammen in dem Stand by Me, ne? Will Wheaton und er. Also er kannte den ja sogar auch, der ja auch, ich weiß gar nicht, wie alt er war, auch in seinen Teenagerjahren, wo er dann auch, glaube ich, gestorben ist, ne, einer Überdosis oder so. Also der Bruder von Joaquin Phoenix.
Ja, oder eben auch so Leute, also die ich zum Beispiel auch nicht so direkt als Kinderstars irgendwie einstufen würde, weil ich sie halt eher als Erwachsene dann irgendwie später gesehen habe. Aber DiCaprio hat ja auch ziemlich früh angefangen. Ich glaube, Christian Bale hat doch auch irgendwie so mit 10,
ja, in
12
dem,
bei Spielberg.
In dem
irgendwie.
Spielberg-Film, genau, in dem Königreich der Sonne. Nee, wie heißt der Film?
Ja, irgendwie
ja,
so.
Ja, dieser Kriegsfilm. Ich komme mal nicht auf den Titel.
Genau, und
wobei er halt auch echt gut ist in dem Film. Ne? Das tut wahrscheinlich dem schon mal gut, dass du dann halt nicht gemobbt wirst. Und Jake Lloyd ist halt einfach auch nicht gut in Episode 1. Aber wie du eben gesagt hast, ja, er ist halt 9 oder 10. Die allerwenigsten sind halt in dem Alter unglaublich gute Schauspieler. Und dazu kommen dann eben noch George Lucas Lines.
Über
Hayden Christensen auch. So, da kannst du halt nichts. Da kannst du auch Al Pacino reinstellen. Der wird da auch nicht eine Oscar-Performance hinlegen damit.
Ich wollte gerade sagen, und auch die Erwachsenen drumherum. Also alle sagen immer, Ewan McGregor ist irgendwie noch so der Beste in den Filmen. So, ja, aber auch, also Natalie Portman ist halt auch nicht gut. Hier, wie heißt der? Qui-Gon Jinn,
Liam Neeson,
so, diese, also niemand ist in einem Film wirklich gut. Und dann halt ein Kind dazwischen zu haben, das halt auch nicht gut spielt, ist halt so, ja.
Natalie Portman zum Beispiel in Heat, da ist sie auch erst 13 oder 14 gewesen und da ist sie halt richtig gut drin. So, ja. Woran könnte das liegen?
Ja, ja, eben. Und das ist so, ja, aber. Ja, also sehr, sehr tragisch eigentlich alles.
Vielleicht machen wir das echt nochmal in einer gesonderten Episode. Ja. Da gibt es, wie gesagt, so viele Beispiele, das müsste man noch ein bisschen mehr ordnen.
Ja.
Tja. Ja, du hast vielleicht noch beim Cast vergessen hier, Jim Belushi ist es der, einer der Belushis, der spielt auch noch mit im Weihnachtsmann-Kostüm.
Stimmt.
Ist es Jim Belushi, James Belushi?
Gibt es da einen Unterschied?
Ja. Es gibt zwei davon.
Jim Belushi ist das.
Und ja, er ist der, der nur Rollen kriegt, weil sein Bruder mal bekannt war, glaube ich, ne?
Was? Wer ist denn der andere Belushi?
Ich weiß auch gerade nicht. Ich müsste jetzt nochmal IMDb öffnen, um das nochmal nachzugucken. Ach
so, ja, John Belushi. Nee. Ja, doch, sein Bruder, John Belushi. Ja.
Ja.
Ach, liefern
John ist, glaube ich, der gute Belushi, ne?
Ah, ja, ja, ich sehe gerade hier bei den Blues Brothers und so dabei.
Der bekanntere, ja.
Ja, okay. Interessant. Hatte ich gar
nur
nicht
so. Nur der Vollständigkeit halber hier. Ja. Ja, man sieht auch nicht viel von ihm, weil er die meiste Zeit eben so ein Bart und so ein Weihnachtsmannkostüm anhat.
Hm.
Also hauptsächlich in dieser einen Szene, wo sie da diesen merkwürdigen Weihnachtsmann-Crime-Ring aufdecken.
Ja.
Was auch überhaupt keinen Sinn ergibt. Aber naja.
Naja, kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen, auf diese ganzen einzelnen Momente. Ja.
Ja, wo fangen wir da an jetzt, ja. Ey? Das.
Wollte ich auch gerade sagen. Also sagen wir mal so, ich versuche vielleicht mal am Anfang ein bisschen was Positives auch loszuwerden. So, bevor wir anfangen, über all das andere zu reden. Ich finde an sich so die Struktur des Filmes, irgendwie so diese Erzählstruktur. Also es geht ja die ganze Zeit um nichts anderes als um ein klassisches MacGuffin. Eine MacGuffin-Erzählung. Es geht darum, dass etwas, ein Gegenstand erreicht wird, gefunden wird, erobert wird. Und in dem Fall ist es halt diese Actionfigur. Und ich finde, also auch die Prämisse finde ich eigentlich immer noch ganz charmant. Und auch dann so die spätere Erzählung so, das ist irgendwie, also eigentlich geht es ja nur darum, wie du schon gesagt hast, so Schwarzenegger gibt sich selbst die Mission, diese Figur zu finden und wird dann eigentlich so von einer absurden Situation in die nächste geworfen, immer nur auf der Suche und auf der Jagd nach dieser Figur. Und da finde ich, also erstmal das auch so als Weihnachtsgeschichte, das ist herrlich simpel. Das ist
voll okay im Grunde, ne? Das kann man auf jeden Fall machen. Das ist nicht die dümmste Idee aller Zeiten.
Und das ist auch so ähnlich simpel wie Kevin allein zu Haus. Also
ja.
Das ist irgendwie so im Titel fast schon, ist der ganze Film irgendwie dargelegt. So, du musst nicht mehr wissen irgendwie als den Titel und weißt eigentlich schon so in Sachen Prämisse, worum es geht. Und dann gibt's halt irgendwie einen Haufen, was ich jetzt auch erstmal gar nicht so schlimm finde, einen Haufen Slapstick, der da irgendwie passiert.
Das ist halt generell nicht so meins, aber wenn
meins
Leute daran
nicht.
Freude haben, ist da ja nichts dran auszusetzen.
Und bedenke
also
so, der Film ist irgendwie für Achtjährige.
Eben, ne? Also ich mag zum Beispiel auch diesen einen Film mit Chevy Chase ganz gern hier, Christmas Vacation. Ich glaube, Schöne Bescherung heißt er auf Deutsch, genau. Den hat nämlich meine Mutter immer früher mit mir geguckt, weil sie den so extrem abfeiert. Das ist für sie so ihr Weihnachtsfilm. Und der hat halt auch so ein paar dümmliche Slapstick-Momente. Ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast, aber der ist trotzdem ganz charmant und auf jeden Fall ganz nett. Den kann ich mir auch ab und zu mal wieder angucken.
Ja, so gerade in dem Bereich, also in diesem Setting, was hier versprochen ist, versprochen aufmacht, dieses Familiensetting an Weihnachten, so das, da gibt's so einige Sachen und ich finde, das funktioniert auch irgendwie. Also ich kann mir das auch, an sich irgendwie sehr gut vorstellen, dass, wie du sagst, dieser Film läuft einfach irgendwie rund um Weihnachten im Fernsehen oder meinetwegen irgendwie heutzutage auf irgendeinem Streamingdienst oder so. Und man lässt sich da so ein bisschen irgendwie, man lässt sich da so ein bisschen beplätschern so von diesem Film. So man muggelt sich ein auf der Couch, dazu vielleicht irgendwie einen heißen Kakao. Es ist eh Weihnachten, niemand muss irgendwas tun. Also kann man auch irgendwie so ein paar eigentlich recht harmlose Filme so über sich ergehen lassen. Und wenn dann halt irgendwie ein achtjähriges Kind im Raum ist, dann ist das vielleicht auch ziemlich lustig, wenn Schwarzenegger irgendwie die ganze Zeit hinfällt und auch so Quatsch macht. So.
Oder für einen Perversen gehalten wird.
da geht's schon los. Sagen wir mal so, die Umsetzung dieser Prämisse und mancher Momente, da könnte man vielleicht dann doch noch ein bisschen dran arbeiten.
Ja, das ist nämlich die Krux dabei. Und da kriege ich auch nämlich hier sehr stark das Gefühl, dass man da eben nicht nur versucht, Kinder anzusprechen, sondern sehr stark auch eher so die Elterngeneration mit abzuholen bei den Zuschauern, indem man halt so ein paar, ja, ein bisschen fiesere Elemente in den Film einbaut, wie eben, ne, diese eine Szene da mit, wo Arnold da irgendwie diesen Ball suchen muss, wo halt irgendwie dieser Gutscheincode da irgendwie drin ist für den Turbo Man. Ne, und dann muss er irgendwie dem Kind hinterherlaufen und am Ende halten ihn alle für jemanden, der das Kind belästigt. Das ist so, okay. Mhm. Oder halt eben dieser Nachbar, ne, von Phil Hartman gespielt, wo im Grunde so impliziert wird, dass er eigentlich so mit der ganzen Nachbarschaft irgendwie schläft anscheinend. Zumindest kriege ich so den Vibe, wenn ich das sehe. Und er versucht halt so nach und nach eigentlich im Grunde Arnold, ne, Howard zu ersetzen. Ja. weil er ist ja immer unterwegs, um diese Puppe da zu holen. Und er zieht dann irgendwie schon fast ein bei seiner Frau und backt dann Kekse mit ihr oder was. Ne? Das
ja,
ist, und ist irgendwie einfach befremdlich, das in einem Kinderfilm zu haben. Das ist halt einfach, das könntest du halt wirklich in so einer total schwarzhumorigen Satire halt machen, wenn alles so völlig over the top ist. Aber hier hast du einerseits so diese, das ist wie so eine Cornflakes-Werbung-Familie ist das, ne? So heile Welt, alles sind hübsch und nett. Und dann kommt dieser creepige Nachbar. Und das ist eigentlich genau dieses Zwiespältige, was dieser Film einfach permanent hat. Er ist einfach nie das eine oder das andere. Und ich glaube, wenn er sich für eine Sache entschieden hätte, hätte das deutlich besser funktioniert. Also entweder wirklich nette, charmante Familienkomödie, meinetwegen auch mit ein bisschen Slapstick, oder halt wirklich abgedrehte, schwarzhumorige Kapitalismus-Satire. Das hätte auch funktionieren können, wäre halt ein ganz anderer Film und dann auch nicht netter Weihnachtsfamilienfilm, sondern echt so ein fieser Kommentar auf diese Kapitalismuskultur, wo es nur darum geht, irgendwelche Güter unbedingt haben zu müssen.
Ja. Ja, und da hilft es jetzt, also ich habe in der Zwischenzeit auch Kindergartenkorb mir mal angeschaut und wollen am Ende vielleicht auch noch ein bisschen so über Schwarzenegger in dem Bereich sprechen, aber es ist schon irgendwie. Ich halte Versprochen für einen sehr kalkulierten, und das meine ich gar nicht mal negativ, für einen sehr kalkulierten Film auch von Schwarzenegger, der, glaube ich, sagt, okay, ich weiß, wer meine Zielgruppe ist, auch 96, und das sind halt Männer, die ihn aus den Actionfilmen irgendwie kennen und auch vielleicht in der Regel sehr abfeiern. Und wenn die irgendwie Kinder haben und sehr wahrscheinlich auch Söhne, also Jungs haben, also explizit auch diese Konstellation, dann könnte das ja vielleicht funktionieren, die als Zielgruppe auch abzugreifen. Also du richtest dich an die Väter, die dann mit ihren Söhnen ins Kino gehen wollen und so nach dem Motto, naja, für den Vater gibt's halt irgendwie Schwarzenegger und für den Sohn gibt's halt irgendwie Schwarzenegger, der halt irgendwie auf dem Eis ausrutscht und irgendwie hinfällt. So, und so hast du beide Zielgruppen so ein bisschen erreicht. Und
genau das. Das ist genau bei Kindergartenkorb und dem hier kann man das genau sagen. Ich glaube, bei Last Action Hero geht es auch ein bisschen in die Richtung, nur dass der vielleicht noch ein bisschen allgemeiner sich auch an Filmfreunde richten kann, weil er eben auch ganz knuffig mit diesen Action-Klischees spielt.
Stimmt.
Für wen Junior sein soll, kann ich allerdings überhaupt nicht sagen. Da kenne ich halt nur manche Szenen von und ich glaube, diesen Film möchte ich auch nicht gucken.
Also der ist für niemanden, meinst du?
Das wäre jetzt so meine These.
Und das deswegen, also Kindergartenkorb, der halt, glaube ich, 90 oder so rauskam, also 6 Jahre vor Versprochen, bei dem finde ich das halt noch ein bisschen schwieriger. Also der ist für mich halt irgendwie deutlicher noch für das erwachsene Publikum irgendwie zu haben, weil ich glaube, für Kinder ist der zwischendurch irgendwie viel zu düster oder viel zu also Schwarzenegger ist da am Anfang halt irgendwie in klassischer, also nicht so brutal, aber auch so inszeniert, so in Terminator-Manier, was, glaube ich, schon auch mehr so an sich an die Erwachsenen richtet.
Ja, er rennt da doch einmal mit der Shotgun irgendwie rum.
Genau, und also er ballert da, ne? Mit der Shotgun, ja, irgendwie so durch so eine Absteige, um da irgendwie an seine Zeugen irgendwie ranzukommen. Also, aber eben auch, also nicht nur, dass man sagt, das ist vielleicht ein bisschen krass inszeniert. Es ist, glaube ich, für Kinder halt auch zwischendurch echt super langweilig, weil da so viel erwachsenes Zeug, glaube ich, in dem Film passiert. Und also, weil ich frage mich bei Kindergartenkopf halt mehr, wie der für Kinder irgendwie wirkt, oder also ich bezweifle, dass der für Kinder irgendwie gut funktionieren kann, weil entweder sind die Kinder zu jung, um den Erwachsenenkram irgendwie in dem Film zu tolerieren. Und der ist schon, also mich hatte das jetzt bei der Erstsichtung überrascht, wie viel erwachsenes Zeug da drin ist. Ich dachte immer so aufgrund der Trailer, das ist so, ja, die ersten 10 Minuten, 15 Minuten vielleicht Arnie als Ermittler, und dann hast du irgendwie 100 Minuten lang nur Kindergarten-Quatschkram,
Slapstick-Kram. Bring the toy back to the carpet.
Genau, solche Sachen. So. Und irgendwie auch ein bisschen mehr so Slapstick-Humor, wie jetzt bei Versprochen ist Versprochen, aber das ist gar nicht so stark da. Und das, also ich habe das Gefühl, Kindergartenkorb richtet sich, sagen wir mal so, 80% an Erwachsene, 20% an Kinder. Und das ist der Punkt. Für die Kinder, also wenn wir jetzt mal ein bisschen an größere Kinder denken, die vielleicht auch, sagen wir mal, ein bisschen zu früh so Sachen gucken wollen wie Terminator, der, glaube ich, irgendwie ab 16 ist. Und naja, wenn man vielleicht so mit 12, 13 oder mit 10 meint, sowas gucken können zu wollen, so. Also, wenn du Filme gucken willst in dem Alter, die noch gar nicht für dich gedacht sind, dann guckst du nicht Kindergartenkorb, weil dann ist das viel zu uncool, dass da Kindergartenkinder rumrennen, sondern dann guckst du Total Recall, dann guckst du Terminator, dann guckst du Kommando, dann guckst du wirklich diese krasseren Schwarzenegger-Filme. Also auch da ist irgendwie Kindergartenkorb zu belanglos, glaube ich. Und das ist der Punkt, also irgendwie richtet er sich in meinen Augen stärker an Erwachsene und holt Kinder gar nicht so bei ab. Versprochen ist aber in meinen Augen viel stärker auf der Kinderseite, aufgrund dieses Humors, aufgrund der Slapstick-Sachen. Und dann, wie du sagst, kommen aber in sehr merkwürdigen, kleineren Spitzen so die Momente für die Erwachsenen irgendwie durch. Und das geht irgendwie auch nicht gut zusammen. Also
ja, also das, was du jetzt so nochmal beschreibst, das bringt mir Kindergartenkorb ganz gut wieder in die Erinnerung zurück. Ich habe den nämlich damals bei meiner einzigen Sichtung nämlich genau so empfunden. Du hast einerseits diese Szenen, die einfach nur bescheuert und albern sind, wenn er da in dieser Kita ist oder im Kindergarten.
Halt.
Ja, stimmt. Ja, die Line ist natürlich auch immortalized.
Ja.
Aber die anderen Aspekte waren einfach für mich relativ langweilig einfach. Es war einfach so ein völlig belangloser Crime-Plot, ja. Und zwischendurch hast du halt diese bescheuerten, überzeichneten Kindergarten-Szenen. Und deswegen finde ich halt Versprochen ist Versprochen in ganz dicken Anführungsstreichen etwas besser, weil der Film einfach nur völlig bescheuert und all over the place ist. Allerdings ist der nie langweilig, weil es passiert ja immer irgendein Schwachsinn hier.
Ja.
Und das finde ich halt im direkten Vergleich irgendwie, ja, besser.
Ja, ich kann das schon verstehen.
Aber beide Filme sind natürlich fürchterlich und funktionieren halt auch nicht für das, was sie eigentlich erreichen wollen. Nämlich genau, wie du halt meintest, so dieses Publikum von der älteren und der jüngeren Generation zusammenzuführen, das finde ich ist bei Last Action Hero dann viel besser gelungen.
Ja, an den habe ich auch zu lange nicht gesehen, aber der gehört natürlich auch irgendwie in diese Mischung, in diese Diskussion irgendwie mit rein. So, der
ist jetzt auch nicht großartig, aber ich finde, der ist so das, was ich mir hier so vorstellen würde, so vom Tone her, von dem Spaßlevel. So, da hast du halt den kleinen Jungen, der halt dann mit Arnie seine Dynamik hat und ihm so ein bisschen diese Welt erklären muss. Ich glaube, auf diese Weise funktioniert das einfach viel besser, da die beiden Generationen zusammenzubringen, auch
ja,
für die Zuschauer.
Ja, und ich erinnere mich auch nur so an, also das Augenzwinkern, also die Momente auch ein bisschen an die Erwachsenen. Und die kann ich mich, also ich kann mich erinnern, dass die irgendwie besser funktionieren, weil es halt irgendwie auch ein bisschen mehr so Kommentar auf Film ist und auch so ein bisschen selbstironisch Schwarzenegger gegenüber, weil er spielt da ja den Actionhelden, der in die reale Welt geworfen wird und der in der realen Welt halt nicht so wie in seinen Actionfilmen, in denen er sonst spielt,
genau,
vorgehen kann.
Genau, er wundert sich dann, dass irgendwie das Auto nicht explodiert, wenn sie dagegen so einen Poller fahren oder solche
Geschichten. Genau, und da, also es ist ewig her, dass ich den gesehen habe, bestimmt irgendwie 15 Jahre oder sowas, aber ich habe den halt besser in Erinnerung, durch solche Momente, während halt, ja, Kindergartenkopf, den habe ich vor kurzem gesehen, so der hat halt eher so nette Momente, aber es funktioniert auch alles nicht so gut. Und ja, Versprochen ist halt dann irgendwie sehr slapstick-lastig und schafft irgendwie auch nicht so, finde ich, diesen guten Mix. Also das ist so das Ding so. Ich frage mich halt auch, so würde ich den jetzt irgendwie mit Nachwuchs gucken wollen? Nicht unbedingt, weil diese ganzen sehr merkwürdigen Nachbarmomente und auch dann so, also ich fand eigentlich, also ein gutes Beispiel, also konkretes Beispiel ist diese Szene mit, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, mit dem Jim Belushi. Also Schwarzenegger ist in einem Kaufhaus unterwegs und ist halt sehr erfolglos dabei, diese Figur zu finden. Und da fand ich das zum Beispiel auch, also ein Moment, den ich halt wirklich gut fand, wo er da irgendwie das Supermarktpersonal fragt, so von wegen, ja, ich bin hier, um so eine Figur zu kaufen, und irgendwie 5 Leute in die Kamera ihn auslachen. Und also das fand ich halt, also das war für mich so erwachsener Humor, der irgendwie funktioniert hat. So einfach ausgelacht zu werden, weil du halt nach dem krassesten Spielzeug der Saison fragst, ohne das zu wissen. So, das hat irgendwie funktioniert. Oder ja, eben auch der Gag, diesen korrupten Santa Claus in einer Shopping Mall irgendwie zu haben, der so sagt, so, hey, hier, du bist auf der Suche nach dieser Figur. Ich hab da so meine Quellen. Und also dieses Bild war irgendwie sehr lustig, aber ich denke mir auch so, was hat das in einem Kinderfilm zu suchen, den irgendwie ein Sechsjähriger gucken soll?
Genau das, ne? Das passt einfach nicht zusammen. Weil du hast einerseits diese Elemente, die ja letztendlich Weihnachten und diese kapitalistische Dimension damit total parodieren, ja, mit diesen kriminellen Weihnachtsmännern und einfach diesem Wahn nach diesen Produkten. Und gleichzeitig will der Film aber irgendwie so Vater-Sohn-Beziehungen dann wieder aufbauen und halt so ein schönes Weihnachtsfeeling erzeugen. Das geht einem überhaupt nicht zusammen. Das läuft diametral entgegen, diese beiden Sachen. Und ich hätte mir einfach gewünscht, dass man wirklich krass diesen satirischen Aspekt durchgezogen hätte. Aber das wäre halt nie passiert, weil das überhaupt nicht der Ansatz von diesem Film natürlich war. Man wollte ja so einen Home-Alone-Film rekreieren und wieder so einen dicken, ja, Erfolg feiern. Nur und diese Dimensionen, die uns beiden halt eher noch am besten gefallen, waren wahrscheinlich all die Sachen, die Chris Columbus noch irgendwie im Nachhinein in dieses Drehbuch eingebaut hat, um ein bisschen mehr daraus zu machen als bunten Slapstick-Quatsch.
Ja, aber irgendwie, ja, also es geht halt irgendwie alles nicht zusammen auf. Und mein Eindruck war dann eben auch, weil du auch nochmal hier über Home Alone sprichst, an den ich mich erinnern kann aus meiner Kindheit und wirklich auch den so als also noch mehr irgendwie so als Klassiker irgendwie auch beschreiben würde. Also ich hatte so das Gefühl, das war Kevin allein zu Hause war irgendwie so Power Fantasy für jeden 10-Jährigen, der den geguckt hat. Ja, also abgesehen davon, dass man irgendwie, dass da irgendwelche Einbrecher kommen, aber diese ganzen coolen Ideen mit irgendwelchen Murmelfallen und dann hängst du das Bügeleisen irgendwie so auf, dass es dem Verbrecher ins Gesicht fällt, so, das richtet sich ja explizit an Kinder und Kinder sitzen davor und denken sich, oh cool, Versprochen ist Versprochen, ist in meinen Augen aber viel mehr die Power-Fantasy für die Väter im Kino, die sagen, oh wie cool wäre das, wenn ich einfach nur so ein blödes Spielzeug kaufen muss und mein Sohn findet mich dann wieder toll.
Dann brauche ich auch nie zu seinen beschissenen Karate-Vorstellungen zu gehen.
Ja, das ist ja eigentlich auch die Moral von der Geschichte in dem Film. Ja, und da denke ich mir halt auch, message. Genau, aber da denke ich mir auch so ein bisschen, was, also klar, Kinder finden es irgendwie lustig, wenn Schwarzenegger da irgendwie in so ein Bällebad fällt. Also, ich finde es halt auch lustig. Aber was, also ich glaube, inhaltlich ist auch gar nicht so viel zu holen für die Zielgruppe, weswegen der am Ende halt auch nochmal so super aufdrehen muss mit dieser Parade und Schwarzenegger im Jetpack und dann überdreht dieser Film irgendwie komplett und vergisst auch eigentlich alles, was vorher so Satire vielleicht irgendwie hätte sein können, was Parodie auf amerikanische Konsumkultur irgendwie war. Dann geht's halt nur noch darum, dass Schwarzenegger als Turboman in den Himmel fliegt und die Welt rettet. So, das ist alles.
Das müsste dir doch eigentlich gefallen.
Ja, nee,
nein,
aber irgendwie auch nicht.
Wahre Superhelden brauchen kein Jetpack, ne?
Auch das. Ja, es ist, also auch da, also der Film fällt einfach komplett irgendwie auseinander. Der schafft es nicht, irgendwie zusammenzukommen im Laufe der Spielzeit und am Ende fällt alles auseinander.
Ja, und genau, das hatte ich ja am Anfang auch nochmal kurz angesprochen, die Figur von Sinbad, das passt, glaube ich, jetzt ganz gut rein. Das ist halt sehr merkwürdig, finde ich, weil am Anfang des Films wirkt es ja eigentlich so, also das ist so ein typischer Beginn eigentlich so einer Charakterdynamik. Ne? Du hast dann eben diesen Konkurrenten, sagen wir mal, mit Sinbad, der auch diese Figur haben will für seinen Jungen. Und normalerweise in so einem Film würdest du das so ausziehen, dass die beiden dann irgendwie bonden, also dass sie sich so annähern und dann am Ende irgendwie vielleicht sogar befreundet sind und zusammen dann ihre Mission erledigen. Ne, so, ja. So kennt man das ja eigentlich aus solchen Komödien. So, du hast erstmal zwei Leute, die sich irgendwie nicht abkönnen aus irgendwelchen Gründen, aber dann nähern sie sich an im Laufe der Zeit und sie wachsen am Ende zusammen. Und das
genau,
hast
und das Ziel ist ja gar nicht der Turboman, sondern es sind die Freunde, die wir auf dem Weg auf
zum
der Suche
Beispiel.
Zum Turboman machen. Ja klar, klassische.
Das, so. Würde man denken, wenn man am Anfang diese beiden Figuren sieht. Und das fand ich schon immer merkwürdig bei dem Film, dass am Ende die beiden sich halt nicht anfreunden, sondern dass er halt aus irgendwelchen absurden Gründen plötzlich dann der Villain ist und in diesem anderen bescheuerten Anzug steckt. Und das Ende ist halt auch so dämlich, weil dann überwältigen sie ihn ja, ne, aber dann gibt hier Jake Lloyd, JB, gibt ihm ja dann seine Figur nochmal hier für deinen Jungen, weil ich brauche die ja jetzt nicht mehr, ich habe ja den wirklichen Turbo Man zu Hause, okay. Nur das Ding ist halt, er wird halt gerade ins Gefängnis abgeführt. So. Ja, da wird sich sein Sohn aber freuen, dass er jetzt diese Figur bekommen hat, wenn du jetzt erstmal im Knast sitzt. Auch Weihnachtsmoment, ne?
Ja, oder auch schon davor irgendwie, der Postbote, der irgendwie die Briefbombe, der die Polizei mit der Briefbombe bedroht, wo ich auch daneben saß und mir dachte,
so, das Paket, was einfach zufällig eine Bombe ist.
Ja, ne? Aber auch erstmal diese Drogen mit dem nicht vorhandenen Pack, wo ich mir dachte, was für ein Film bin ich hier eigentlich? So, ja klar, es ist irgendwie 96 und so Terrorangst ist irgendwie 25 Jahre später anders, aber es ist so, das guckt sich irgendwie so ganz komisch. Also auch da wieder so, was hat das mit Weihnachten und irgendwie so Familienfilm zu tun? Also irgendwie sehr, sehr merkwürdig, so sehr, sehr komisch. Und wie du sagst, ja, die Moral von der Geschichte ist, der Konkurrent wird in Handschellen ins Gefängnis gesteckt und wir sollen ja. Das jetzt irgendwie.
Das ist so blöd, jetzt würde ich da nochmal echt so explizit drüber nachdenken, das, was du ja gerade meinst, das wäre so viel schöner, wenn die einfach am Ende irgendwie alle zusammen vielleicht sitzen würden beim Weihnachtsessen oder was. Und irgendwie alle verstehen, dass es halt einfach nicht darum geht, diese Kackfigur zu holen, sondern jetzt sind irgendwie alle happy, die beiden haben sich kennengelernt irgendwie oder vielleicht kommen auch die beiden Familien zusammen oder irgend sowas. Ist vielleicht ein bisschen kitschig, keine Ahnung, aber dann hast du halt immerhin eine nettes Weihnachtsfeeling am Ende. Und ja. So ist es halt, er kommt halt in den Knast, ja, wie wunderschön.
Ja, 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 stimmt, das ist, ja, jetzt wo du sagst, eine sehr merkwürdige Weihnachtsmoral oder auch so auch da so Moral an die Zielgruppe, so das bestätigt ja eigentlich auch die ganze Zeit dann oder halt am Ende bestätigt es eigentlich den Konsum, den der Film zwischendurch ab und an auch mal kritisieren will. Also
ich denke gerade noch, sorry, ich habe noch mal, oder wir machen das ganz anders, wir gehen den satirischen Weg und am Ende wird halt Arnold, ne, verhaftet und er bringt halt seinem Jungen die Figur, muss aber selber in den Knast.
Ja.
Das wäre doch auch ein geiles Ende, oder? Für die satirische Art, diesen Film aufzuziehen. So, mein Junge, hier hast du deine Figur.
Ich hab's geschafft.
Ich erstmal weg.
Ja, ich habe das versprochen, ich habe das gehalten, was ich versprochen habe. Aber
ja. Und dann hast du so eine Endcredits-Montage, wie Jamie ihn halt so über die Jahre immer im Gefängnis zu Weihnachten besucht. Oh, das ist noch viel geiler.
Ja, aber das würde dieser Satire tatsächlich gerechter werden, weil am Ende, also das, ja. Das ist ja das Merkwürdige. Die Moral
von
der Geschichte ist, ich kann meine Turboman-Figur abgeben, aber nur, wenn ich die viel krassere Turboman-Figur zu Hause sitzen habe.
Ja, es soll wahrscheinlich bedeuten, dass jetzt so, oder dass halt das durch das Howard gegangen ist für Jamie, ne, dass Jamie das jetzt versteht, dass er deswegen die Figur gar nicht braucht. Also ich denke mal, das soll so gemeint sein, ne, dass es dass sie diese Verbindung jetzt wieder haben und deswegen die Figur egal ist. Aber das ist jetzt sehr gnädig interpretiert von mir.
Sehr gnädig, ja. Also
ich vermute mal, dass sie das versucht haben, damit zu sagen in dem Moment, weil er ja die Figur eben weggibt, um die es die ganze Zeit ging. Aber so wirklich rüber kommt das halt nicht.
Finde ich aber auch sehr theoretisch schon sehr erwachsen. Also ich glaube nicht, dass irgendwie. Also,
kein Junge würde das machen in dem Moment.
Ich glaube nicht, dass ich das irgendwie mit 8, 9 Jahren im Kino genauso gesehen habe, sondern schon eher.
Geil, jetzt habe ich 2 Turboman.
Genau das so. Was ist besser als Turboman?
Ja, ja.
Nicht die Nächstenliebe, die wir an Weihnachten alle pflegen wollen, sondern 2 Turboman.
Ja.
So, darum geht's ja irgendwie in dem Film. So, naja. Ja. Ja, komisch, ja, stimmt. Also dieser Konkurrent, Sindbads Rolle ist schon irgendwie auch sehr, ich fand's eigentlich, also auch da zwischendurch, ich fand so dieses, man sticht sich da gegenseitig so ein bisschen aus und dann auch irgendwie dieser Running Gag mit dem Polizisten, an den Arnold irgendwie immer gerät und der ihn da ja auch irgendwie, also er rennt da ja in einem
Der einfach nur seinen Job macht und aus irgendwelchen Gründen irgendwie immer auf die Schnauze bekommt.
Ja.
Er wird gar nicht mal so als böser Cop oder so dargestellt. Er ist einfach nur so ein armer Cop, der an Weihnachten seinen Dienst machen muss.
Ja.
Auch der arme Mann.
Ja. Ja, und dann ist da noch dieser Nachbar und das geht für mich halt auch überhaupt nicht. Also ich war so irritiert, als es erstmal losging mit dem Typen. Da dachte ich auch sofort, was soll das jetzt? Also soll er irgendwie, also weil der Typ ist ja auch viel zu Hause und ist ja irgendwie, ne, so der Supervater, der den Turboman ja schon vor einem halben Jahr gekauft hat. Und da dachte ich auch so, soll das jetzt halt der Gegenentwurf zu Arnie sein? Und ein bisschen ist er das ja auch, ne? Er ist ja eben, also Arnie ist halt auch so dieser abwesende Vater, der aufgrund von Job nicht Vater sein kann. So wird er ja am Anfang gezeigt, ne? Das, also diese Montage mit You're My Favorite Customer wird da ja abgespielt, um nochmal einen anderen Film zu zitieren. Mhm. Und dann kommt er ja nach Hause und vergisst irgendwie das Karate-Training, also ist nicht rechtzeitig da und vergisst die Figur zu kaufen. Und dieser andere, dieser Nachbar, das ist ja dann eben so der Supervater, der die Figur irgendwie hat, der die Rentiere irgendwie ausleiht, um Weihnachten zu spielen, der bei Arnie auf dem Dach auch noch irgendwie die Weihnachtsbeleuchtung aufbaut, weil Arnie das ja selber alles nicht auf die Reihe kriegt. Also irgendwo geht's ja los als, guck mal, das ist der Gegenentwurf, der halt auch nicht irgendwie halt Arnis Statur auch hat, so, sondern ein bisschen normaler auch aussieht. Und der, und das ist halt so das Komische. Ich dachte zuerst so, naja, so dieser Gegenentwurf ist ja auch erstmal gar nicht so verkehrt. Aber der wird halt so ins, das ist halt, also diese Gratwanderung, ich wusste zuerst nicht, wird der ins Lächerliche gezogen? Also soll der erstmal nur lächerlich sein? Dann ist der total eklig und schmierig, wie der sich auch an die Liz ranmacht, ne? Also das ist ja auch, also so, das, also das kommentiert sie selber ja auch, dass er total unangenehm ist und übergriffig und sich an sie ranmacht. Und da dachte ich mir dann auch, was soll mir das alles sagen? Also wofür soll das alles stehen? Was soll das alles bedeuten? Bis dann irgendwann der Sohn ja zu dem Jamie, also der Rolle von Jake Lloyd, sagt so, ja, meine Eltern sind geschieden und deshalb ist mein Vater jetzt so im übereifrigen Modus. Und da hat es ein bisschen Klick bei mir gemacht, aber das fand ich auch alles sehr, sehr merkwürdig.
Der Junge sagt ja auch, hey, vielleicht sollten sich deine Eltern auch scheiden lassen, dann wird alles besser.
Oder ja, sowas, und das, ne? Ja, und das ist ein Konvolut an, also dieser Vater ist irgendwie der domestizierte Vater, er ist aber der geschiedene Vater, der sich, wie du sagst, irgendwie auch an alle Frauen der Nachbarschaft ranmacht und von allen irgendwie auch so angelächzt wird, weil er ist der einzige Vater zwischen den Frauen beim Karate-Training so. Und dann ist er aber halt irgendwie geschieden und auch diese irgendwo ja auch dieses Thema der drohenden Scheidung der Eltern von Jake Lloyd, wo ich mir auch so denke, was will der Film uns jetzt eigentlich mit dieser Figur alles auf einmal sagen? Also das ist ganz, ganz komisch.
Ja, das macht einfach auch alles keinen Sinn. Ich weiß auch überhaupt nicht, was für eine Art Figur das halt sein soll. Also welchen Stereotypen die überhaupt parodieren soll.
Ja.
Also bei Arnold ist das ja ganz klar, was er für ein Stereotyp ist. Aber irgendwie so eine Figur wie den Nachbarn habe ich jetzt noch nicht getroffen in meinem Leben.
Ja, und also auch da, ich habe so das Gefühl,
der geschiedene Vater, der die gesamte Nachbarschaft heiraten will, also, oder aufreißen will, das ist so, hä?
Ja, und seine Methoden sind irgendwie Keksrezepte auszutauschen und aber trotzdem irgendwie übergriffig, so, what? Und dann,
vielleicht ist das halt so eine Art Parodie von so einer bescheuerten Vorstellungen, die man denkt, die Frauen so hätten von dem perfekten Ehemann oder so, der halt quasi immer verfügbar ist und halt selber noch mit die Kekse backt und sich dann, also immer da ist und alles macht an Weihnachten. Vielleicht ist es das so eine Art pervertiertes Idealbild, was aber am Ende dann, ne, nochmal so umgedreht wird, weil es halt so ein creepiger Typ ist, der im Grunde nur an alle Frauen ran will.
Also auf
irgendwie
mich,
so wird's wohl gemeint
auf
sein.
Auf mich wirkt das so, als ob da irgendwie auch so 2 bis 3 verschiedene Figuren zusammengeflanscht wurden. Also würde mich auch nicht wundern, so. Ich glaube, das Drehbuch ist halt ein paar Mal überarbeitet worden, wenn da irgendwie jeder nochmal so seinen Stempel auf diesen Nachbarn gedrückt hätte. Aber alle, die an diesem Nachbarn rumgeschrieben haben, sind sich, wie du sagst, einig, hey, hier schreiben wir uns mal den Frust von der Leber, weil unsere Frauen immer sagen, ja, du bist ja nie zu Hause und im Haushalt hilfst du auch nicht. Und jetzt kommentieren wir das mal und sagen, ja, um irgendwie diese, also um irgendwie ein gleichberechtigter Vater zu Hause zu sein, dann kann man ja nur so sein wie dieser Typ. So. Und das finde ich halt total furchtbar und eklig. Also das ist irgendwie so, also ganz, ganz komisch und ganz, ganz furchtbar und ja, ich weiß wirklich nicht, was ich davon halten soll. Und was ich aber bemerkenswert finde, also gar nicht im Positiven, sondern einfach als neutrale Beobachtung, es gibt diesen einen Moment, also wir haben ja diese sehr absurde Besetzung von Schwarzenegger. Schwarzeneggers Statur, der auch damals ja noch von seinen Mr. Universe-Zeiten gezehrt hat, der halt immer schon diesen übertriebenen Körper ja auch irgendwie hatte, mit seinen großen Muskeln und seiner großen Statur. Und der ist jetzt hier in so einer relativ untypischen, reinen familiären Situation, was ich auch erstmal ganz gut finde. So. Das wird nicht großartig kommentiert, dass er irgendwie, so wie bei Kommando, wo er irgendwie noch die einzelnen Bäume auf den Schultern getragen hat, so, dass, darum geht's hier nicht. Es geht nicht um seine Muskeln. Es geht einfach nur darum, dass er Vater ist. So. Und umso merkwürdiger fand ich dann aber auch den Nachbarn, weil ich die ganze Zeit dachte, es geht irgendwie auch darum, weil Arnie halt diese Statur hat und damit vielleicht auch irgendwie etwas aussagen soll, dass der Nachbar das halt auch irgendwie kommentiert, weil der Nachbar eben nicht diese 1000 Muskeln hat und vielleicht irgendwie auch nochmal einen halben Meter kleiner ist als er. Und es gibt nur diesen einen Moment, wo der Nachbar zu Arnie sagt, ich glaube relativ weit am Anfang sowas von wegen, ja, das kannst du dir hier aber auf der Handelbank irgendwie auch nicht wegpressen oder sowas. Weißt du noch, was ich meine?
Nee, das weiß ich nicht mehr. Das sagt er immer.
Ich glaube irgendwie sowas, er sagt, also im Englischen sagt er irgendwie sowas, you can't bench press this away oder irgendwie so, weil er schon merkt, dass Schwarzenegger gar nicht diese Figur gekauft hat. Also die Schwarzenegger stürmt ja aus dem Haus, weil er merkt, oh ja, ja. Mist, es ist Weihnachten und ich muss mich um diese Figur kümmern. Und dann rennt er den Nachbarn irgendwie so über den Weg und der Nachbar sagt, ich habe natürlich schon vor einem halben Jahr diese Figur gekauft und natürlich ist die überall ausverkauft, ja. Und ein guter Vater weiß das ja alles. Und Schwarzenegger sagt ihm das nicht so direkt, aber es wird, glaube ich, deutlich so, ups, ich habe es halt verplant und ich muss jetzt irgendwie diese Figur auftreiben und deshalb bin ich jetzt unterwegs. Und dann sagt er, glaube ich, so in so einem relativ bedrohlichem Tonfall, so im Sinne von, ja, auf der Handelbank kriegst du das Problem jetzt aber auch nicht gelöst. Und es war so der einzige Moment, wo es auch irgendwie adressiert wurde.
Ja, ich dachte, es wird gar nicht adressiert.
Genau, also ja. Es ist halt sehr wenig adressiert. Aber es gibt diesen einen Moment und dadurch, dass der so auch am Anfang gelagert ist, dachte ich auch, dass das vielleicht nochmal mehr aufgegriffen wird. Wird es aber nicht. Und das fand ich halt aber auch so merkwürdig. Also ich hätte mir nämlich auch vorstellen können, dass diese Rolle auch als Kommentar auf Schwarzeneggers Statur irgendwie funktionieren soll, ne? Weil Schwarzenegger ist der muskelbepackte Marketingchef einer Firma, der kann ja gar nicht zu Hause Kekse backen und schon gar nicht die Wünsche seines Sohnes irgendwie kennen, weil er ist zu sehr in diesem typischen Mann-Körper gefangen. Weißt du, was ich meine? So diese Stereotype irgendwie auszupacken. Und war ein komischer Moment und war irgendwie auch, diese Figur des Nachbarn ist da auch irgendwie in so einem komischen Verhältnis in diesem Moment. Aber insgesamt finde ich das halt sehr gut, dass es in dem Film halt nicht darum geht, wie Schwarzenegger irgendwie aussieht. So.
Man kann sich halt letztendlich dann nur fragen, wenn das halt nicht darum geht, so warum castest du ihn dann irgendwie? Das ist halt nur ja. So ein. Du kannst dich ja fragen, warum casten wir nicht jemanden wie Chevy Chase oder so, der sonst in solchen Rollen eher zu Hause ist? Also warum casten wir Arnold? Das ist halt eigentlich nur so ein Kalkül. Ne? Er ist halt der heißeste Star damals gewesen.
Stimmt.
Und es gibt halt keinen inhärenten filmischen Grund, warum er diese Rolle spielen sollte. Nicht wie in Predator, weil er total gut in diese Rolle von irgendwelchen toughen Marines passt, die eine Sondermission haben.
Oder eben tatsächlich bei Kindergarten Cop. Also das funktioniert ja wahnsinnig gut, auch mit seiner Statur, mit dieser Schrankstatur als ehemaliger Polizist dann irgendwie in einem Kindergarten zu sitzen neben Fünfjährigen, die halt also wirklich, glaube ich, 2 Meter kleiner sind als er. So also,
ja, ne? Da versuchst du halt auf der optischen Ebene halt schon so einen Gag zu machen.
Genau.
Da könnte man hier fast sogar sagen, dass es am Ende des Films sogar dagegen läuft, weil wenn Arnold Schwarzenegger in einem Turboman-Kostüm steckt, sieht es halt nicht merkwürdig aus, weil er halt genau diese Figur hat, die man sonst ne, bei so einem übertriebenen Power Rangers-Helden erwarten würde. Also eigentlich wäre es viel lustiger, wenn Chevy Chase in diesem Anzug stecken würde, weil er überhaupt nicht so eine Figur hat, ne? Könnte
stimmt
man
eigentlich,
sagen.
Stimmt
also,
eigentlich, ja.
Und das ist vor allem auch sehr geil, dass ihn natürlich keiner erkennt, ne? Weil so, Arnold hat halt so das markanteste Gesicht und die markanteste Stimme aller Zeiten und so, er steht so 1 Meter vor seinem Sohn, nur weil er so einen gelben Visor da über seinem Kopf hat, ne, ist er natürlich absolut nicht erkennbar.
It's not a tumor. I'm not Turbo Man.
Turbo Man.
Turbo Man.
Turbo Man.
Ja, und auch, also, aber das ist dann wieder so Nitpicking, aber wo ich mir auch dachte, so, nein, es gibt diese Situation nicht, wo irgendjemand, also ja, ich glaube, dass irgendwo Backstage von so einer Parade, wenn Schwarzenegger dahinter am Vorhang herkommt, dass alle denken, er ist derjenige, der in dieses Kostüm gehört. Aber ich glaube nicht, dass irgendjemand in der Lage ist, dieses Kostüm vorher irgendwie zu produzieren, weil niemand wie Schwarzenegger in diesem Kostüm steckt. Weißt du, was ich meine?
Ja,
es ist so,
ja, wer soll denn, was für eine Figur sollte denn der wirkliche Turbo Man Darsteller gehabt haben?
Ja, genau. Also wieso passt er in dieses Kostüm, das nicht für ihn maßgeschneidert wurde, weil
What nur, a plot hole.
Nur er hat diese Statue. Ja, aber
dass es ein funktionierendes Jetpack dran hat, ist halt kein Problem im Kontext. Ne? Aber dass es ihm passt, das stört dich.
Sobald er das Kostüm anhat, ist alles möglich. Dann glaube ich alles. Ja.
Ach je.
Ja.
Naja. Ich möchte doch mal betonen, ne? Ich finde diesen Film nicht gut. Ich hatte nur irgendwie auf meiner bescheuerten Trashfilm-Crap-Dimension mehr Freude daran als ein Kindergartenkorb, den ich größtenteils einfach nur langweilig fand. Das hier ist halt immerhin irgend so ein irrer Clusterfuck, wo immer irgendwas passiert. Aber der Film ist extrem dumm. Ja, er ist dumm und offensive und cringy, aber immerhin fühle ich irgendwas.
Ja.
Yay.
Aber was bleibt?
Nichts. Nix.
Ja.
Nee, und danach war es ja auch vorbei mit Arnold als Comedy-Held. Ne? Dann kam, glaube ich, Eraser danach, so das versuchte Comeback, was ja auch nicht so gut gelaufen ist. Und dann kam halt
ja,
nichts mehr
Robin,
bis heute.
Da weiß man ja, glaube ich, bis heute nicht, ob es eher eine Comedy oder
stimmt,
eher ernst.
Ja, aber das macht vielleicht eher noch Sinn nach diesem Film, ne? dass man diese Rolle noch hatte. Aber mit Eraser, das sollte ja wieder so der nächste richtige Action-Klassiker werden, der sich so in die Reihe der Großen von früher einreiht. Aber das wurde halt nix. Ja, True Lies gab es halt auch ein bisschen vorher, glaube ich, schon.
Genau, der war 94, aber danach hast du halt auch End of Days, 99.
Ja, das war auch so ein komisches Ding. Und dieser, oh, wie heißt denn dieser andere nochmal da auch? Collateral Damage, glaube ich.
Six Day, Collateral Damage und dann Terminator 3 und dann war es ja erstmal vorbei.
Stimmt, Six Day gab es noch. Ich glaube, den finde ich jetzt noch am besten von den späten. Ist auch nicht wirklich gut, aber der ist immerhin noch ganz lustig und hat diese 90er-Klon-Thematik, was ich irgendwie ganz putzig finde, auch aus heutiger Sicht. Weil damals gab es ja Klone wirklich in alles und jedem Film zu dieser Zeit. Das war ja so der heißeste Scheiß, so thematisch.
Und wenn du jemanden klonst, dann glaube ich Schwarzenegger. Also, wenn man nicht schon davon ausgehen kann, dass der geklont wurde. Also,
ich hätte auch gern so einen Schwarzenegger-Klon hier zum Wäsche aufhängen.
Ja, aber dann eher so ein Terminator, oder nicht? Also so ein Terminator 2 Terminator, der einkaufen geht, der Wäsche aufhängt.
In den neueren Filmen, die ich nicht gesehen habe, da kann der Terminator doch immer mehr. Ne? Der kann irgendwann auch Zeitmaschinen bauen und irgendwie eine Ehe führen, soweit ich weiß.
Mm-hmm,
also so im ersten Film hieß es noch so, es ist so ein mindless killing machine. Ne? So ein davon hat man sich immer weiter entfernt im Laufe der Reihe.
Er ist besonders gut in Sachen Inneneinrichtungen. Das ist ja im nächsten Film. Habe ich aber auch gehört, dass
das I learned Feng Shui.
Das habe ich aber auch gehört, das basiert auf wahren Begebenheiten. Schwarzenegger ist sehr großer. Also sein großes Hobby ist tatsächlich Inneneinrichtung. Und das ist dann wieder sehr lustig, wie er sich als Terminator dann in einem Film so über Gardinen unterhält und also hat auch Unterhaltungswert.
Wow.
Ja, aber lass uns ein bisschen weiter über Arnie sprechen, weil ich finde diese ganze, also es gibt auch da, wenn ich eine Podcast-Empfehlung machen darf, es gibt einen, ist jetzt ein bisschen kompliziert, weil der hieß, glaube ich, früher The Nerdist Podcast und mittlerweile ist das irgendwie anders. Also den Podcast gibt es, glaube ich, nicht mehr oder unter anderem Namen und es gibt irgendwie noch ein Archiv davon, aber ich erinnere mich an einen Podcast aus dieser Reihe Nerdist, wo halt, also das ist halt auch irgendwie so eine Popkultur-Plattform gewesen und der Moderator hat sich da irgendwie auch immer so mit Leuten aus Film, Fernsehen, Videospiel, Musik, glaube ich, irgendwie so relativ locker und zwanglos unterhalten. Und da gibt es eine sehr gute Ausgabe mit Arnold Schwarzenegger. Und daher habe ich eben auch die Info, also Schwarzenegger hat ja eben auch so über seine Karriere dann gesprochen. Und das war so, ich glaube, die ist ursprünglich rausgekommen so 2015, also wo es dann, wo dieses Comeback nach der politischen Karriere dann wieder im filmischen Bereich losging. Und sehr, sehr interessant, weil, also es ist auch sehr interessant, Schwarzenegger so über sein eigenes Schaffen reden zu hören. Der ist halt nämlich alles andere als doof. Der macht das sehr, sehr klug und sehr bewusst und hat halt auch immer gesagt, so ja, ich saß da hier irgendwie in Österreich auf der Alm und hat mir gesagt, ich will der erfolgreichste Bodybuilder aller Zeiten werden. Und dann habe ich das halt gemacht. Und danach, also das hielten alle für unmöglich und dann habe ich das einfach gemacht und dann ist das passiert. Und dann habe ich gesagt, ich möchte Schauspieler werden und dann haben alle gesagt, mit dem Akzent und mit dem Namen schon mal gar nicht. Oh, und dann habe ich das auch gemacht und dann ist das auch passiert. Dann war ich der erfolgreichste Schauspieler Hollywoods. Und dann habe ich mir gesagt, ja, ich will aber nicht nur Actionfilme irgendwie drehen, ich will auch Comedies machen. Und dann haben alle zu mir gesagt, das ist unmöglich, das klappt nicht. Schon gar nicht mit dem Namen, schon gar nicht mit dem Akzent, schon gar nicht mit dem Körper. Und dann habe ich das gemacht und dann ist das auch passiert. Und das ist halt sehr beeindruckend, so diese ganzen Hakenschläge, die er so im Laufe seiner Karriere gemacht hat. Und er erzählt eben auch sehr schön, wie es zu diesen Comedies halt kam. Also es war wirklich so, dass er gesagt hat, ich hatte da Bock drauf und ich weiß nicht, wie es dir geht, so als Schwarzenegger-Fan, aber ich finde, aufgrund der Filme, mal sind sie besser, mal sind sie schlechter, aber auch so aufgrund so Interviews, die ich mir dann auch manchmal so angeguckt habe und angehört habe, ich glaube, Schwarzenegger hat auch durchaus Humor und ich glaube auch, dass der, also auch selbstironischen Humor und auch sehr augenzwinkernd, also so grundsätzlich würde ich halt sagen, das funktioniert halt auch. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du sagst, so, nee, das geht gar nicht. Schwarzenegger in lustigen Rollen geht überhaupt nicht.
Das Ding ist die Art der Comedy. Weil diese Filme, über die wir heute gesprochen haben, sind ja wirklich so richtig formale Comedies. Mhm. Man darf ja nicht vergessen, Arnold hat ja nicht vorher nur bierernste Filme gemacht. Also klar, Terminator 1 ist ein sehr ernster Film, wo jetzt nicht viel Humor drin ist. Aber wenn du dir Terminator 2 anguckst oder Total Recall, die sind ja nicht 100% ernste Filme. Die haben ja auch durchaus ihre absurden und lustigen Elemente. Und das ist eigentlich die Dimension, die mir vollkommen ausreicht. Ja, oder Commando natürlich ja, vorweg. Der ganze Film nimmt sich halt kein Stück ernst. Ne? Aber er ist halt keine Comedy deswegen. Er ist einfach nur ein sehr self-aware Actionfilm, der bewusst über die Stränge schlägt an den richtigen Momenten, der aber trotzdem halt noch seinen Plot einigermaßen ernst nimmt, so also auf dieser Ebene. Bei sowas wie Versprochen ist Versprochen haben wir halt hier irgendwie so wacky Cartoon-Logic, ne, so Wile E. Coyote-Physik, ne, mit Jetpacks und irgendwie eine Bombe explodiert und danach haben Leute schwarze Gesichter und die Haare stehen ihnen zu Berge. Das ist halt nicht das, was mir Freude macht. Also es gibt einfach keine Filme, die so sind, glaube ich, die ich irgendwie genuin gut finde. Außer Nackte Kanone, ja. Das ist die einzige Ausnahme, glaube ich, in dieser Kategorie.
Nackte Kanone Remake mit Schwarzenegger und dann haben wir es getroffen.
Ja, ich glaube, das ist 30 Jahre zu spät. Der kann ja kaum noch laufen wahrscheinlich langsam. Der ist auch schon uralt, der gute Schwarzenegger.
Aber das ist so ein bisschen das für mich so ein bisschen, also ich verstehe deinen Punkt. Aber siehst du zumindest auch in den Filmen, die dir nicht gefallen, weil sie filmisch nicht funktionieren, also geht mir ähnlich. Also Versprochen ist Versprochen finde ich jetzt auch nicht gut. Kindergartenkopf finde ich sogar ein bisschen besser. Aber bei beiden Filmen bin ich in der Lage zu sagen, Schwarzeneggers Einsatz in diesen Film und Schwarzeneggers Spiel und Umgang mit Comedy-Material ist für mich das kleinste Problem. Also wenn Schwarzenegger Slapstick-Humor macht oder wenn Schwarzenegger so in Kindergarten-Cop in diese absurde Situation geworfen wird und vielleicht auch mit den Kids improvisieren muss, würde ich sagen, das funktioniert schon. Also er kann das schon. Also weißt du ein bisschen, worauf ich hinaus will? Also die Filme sind nicht gut, ja, aber sie sind nicht gut, weil Schwarzenegger das einzige Problem in diesem Film ist, sondern ich würde sagen, Schwarzenegger ist eben eigentlich gar nicht das Problem in diesem Film. Es ist halt an sich kein guter Film.
Das ist natürlich sowieso klar. Also ich gebe dir in der Hinsicht recht, dass ich Arnold lieber in so einem Film sehen möchte als in Serpico. Aber dennoch, also wenn du die perfekte Comedy schreibst, dann kannst du wahrscheinlich auch Arnold dann casten in der Hauptrolle.
Das meine ich nämlich.
Aber ich weiß halt nicht, ob man sagen würde, wirklich die Comedy wird dadurch nochmal ein Stück besser. Also denk an The Big Lebowski, die einfach... Das ist einfach noch, was Jeff Bridges so macht mit der Figur, ist einfach noch mal eine richtig gute Performance.
Ja, klar,
die,
klar.
Wo ich sagen würde, das macht halt noch mehr aus dem Film, als jetzt nur das eh schon cool, absurde Skript und die ganzen Ideen da drin. Und ich weiß nicht, ob ich da so weit gehen würde bei Arnold, weil bei aller Liebe, ich habe halt immer gesagt, das weißt du ja auch noch von früher, Arnold ist halt für mich nicht so richtig ein Schauspieler. Er ist halt ein Bodybuilder, der unglaublich gut benutzt wurde in den Filmen, die er in der ersten Hälfte seiner Karriere gemacht hat. Da gibt's ja halt fast nichts irgendwie, was wirklich schlecht ist. Also ich mag halt eigentlich alle Filme bis hin zu diesem Punkt bei Kindergarten Cop. Alles, was er vorher gemacht hat, mit Ausnahme von Hercules in New York mal, den kann man jetzt auch nicht so ganz mitzählen.
Ich wollte gerade sagen, aber selbst dem kannst du doch was abgewinnen, oder nicht?
Ich habe den auch schon mehrmals gesehen, leider. Ja, aber der hat halt so eine Viertelstunde, die ist so absolut großartig, wenn er halt redet oder irgendwie Leute am Hafen mit so einer Planke verprügelt. Aber der hat halt unglaublich lange, tote Phasen. Deswegen kann man den halt nicht wirklich als tollen Film bezeichnen. Aber die ganzen Dinger in den 80ern, ich mag die halt alle. Ne? Selbst die wie Raw Deal, die jetzt nicht so geile Kritiken bekommen haben, den feiere ich halt auch total ab. Ja, und Red Heat, der ist jetzt auch nicht so super geil. Der ist auch mit dem Belushi. Ist es mit dem oder mit dem anderen? Ich weiß nicht. Mit einem der Belushis ist der auch. Der ist auch ganz okay. Und dann hast du die ganzen Klassiker, ne? Mit Terminator, mit Predator. Also das, da bin ich halt einfach voll dabei zu dieser Phase. Und jetzt beginnt für mich eben mit Kindergartenkorb und vielleicht bei Twins, den muss ich halt eigentlich nochmal nachholen, da beginnt für mich so langsam die Phase, wo das halt so umschwingt in für mich zu kalkulierte Dimensionen oder zu, ja, Mainstream ist halt immer so ein blöder Begriff, aber sagen wir mal so ein, das sind halt Filme, wo man bewusst versucht hat, noch ein größeres Publikum zu kriegen. Ne, weil egal wie gut so ein Film wie Predator ist, ist halt immer noch ein Actionfilm, der jetzt halt nicht für die ganze Familie eben guckbar ist im Kino. Ja. Aufgrund von Gewalt oder vom Thema. Ne? Und da ist für mich aber Arnold einfach am besten aufgehoben gewesen. Ja. Und in Sachen Humor ist da für mich bei Total Recall schon genau das richtige Level so von Witz und Ironie dabei, auch wenn der Film eben keine Comedy ist. Also ich habe da Probleme, das so richtig anzuerkennen, weil mir das für mich eben zu kalkuliert insgesamt rüberkommt. Und dann später ist es ja dann auch wieder das Gleiche, als sie halt so zurückgewedelt haben. So, sie haben halt gemerkt, ja, die Dinger, die zünden halt nicht mehr so richtig. Also Kindergartenkopf war ja ein Riesenerfolg, aber der hier glaube ich nicht, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Der ist glaube ich relativ stark gefloppt.
Ja, also ja, ich...
Relativ zumindest. Der war halt nicht so ein Hit wie Kindergartenkopf, der ja wirklich richtig erfolgreich war damals.
Und der war halt vor allen Dingen auch viel, viel teurer. Also ich glaube echt, Schwarzenegger hat für den Film 20 Mille bekommen. Also als Gage. Und 1990, also das hat er nämlich in einem Podcast erzählt, oder 88 war das ja mit, war Junior der Erste oder war Twins der Erste? Nee,
Twins war, glaube ich, der Erste. Junior muss nach Kindergartenkopf sein.
Okay, also mit dem ersten Comedy-Film, deswegen hat er das eben auch so eindrucksvoll erzählt. Er sagt halt, es waren halt alle gegen ihn. Also niemand, seine Agenten, alle haben das halt nicht für möglich gehalten und haben gesagt, du bist doch wahnsinnig, lass die Nummer mit der Comedy, das klappt eh nicht, du bist der Actionstar, da kriegst du halt, ne, hier mehr und mehr Kohle, du bist der Terminator, aber alles andere funktioniert nicht. Und dann hat er halt, bei Twins, also das war ja auch irgendwie eine Produktion mit diesem Ivan Reitman, der ja auch so Comedy-Spezialist war. Und ich glaube, Junior war dann auch noch von einem Reitman. Ich glaube auch Kindergartenkopf, da bin ich mir jetzt aber gar nicht so 100% sicher. Auf jeden Fall haben Reitman und Schwarzenegger dann halt eben angefangen mit Twins. Und da hat Schwarzenegger keine Gage oder kaum Gage für genommen. Und ich glaube, Danny DeVito war ja irgendwie auch dabei. Und Ivan Reitman hat da, glaube ich, auch nicht viel irgendwie an Gage bekommen. Also die haben den halt recht günstig produziert und dann eben das Risiko gering gehalten in Sachen Anfangsfinanzierung, haben aber dann richtig fett ausgezahlt bekommen, weil sie Umsatzbeteiligung hatten. Also Schwarzenegger sagte auch ganz offen in einem Podcast, er hat gesagt, ich glaube 20% oder so an einem Gewinn sind direkt an Schwarzenegger danach gegangen und das war der erfolgreichste, für ihn finanziell erfolgreichste Film, den er je gemacht hat, weil er einfach dann danach unfassbar viel Kohle bekommen hat. Durch die Umsatzbeteiligung, die er bis heute wahrscheinlich noch, jedes Mal, wenn der Film irgendwo gestreamt wird, kriegt Schwarzenegger irgendwie 20% des Gewinns auf sein Konto.
Ah, wenn ich den jetzt nochmal irgendwo ausleihe für 3 Euro, dann kriegt Arnie auch nochmal 50 Cent, das ist doch schön.
Genau, direkt, per Direktüberweisung, so. Aber, das finde ich schon ziemlich krass, ziemlich klug und dann ging's halt los, ne? Dann war klar, das Ding funktioniert, weil es hat halt eben recht viel Geld auch eingespielt und dann haben es halt nochmal versucht und wie du sagst, dann ist auch irgendwann so diese Nummer irgendwie durch gewesen und das ist halt so, Schwarzenegger versprochen ist versprochen, 20 Millionen Gage. Ja, da würde ich sagen, hat man sich ein bisschen verkalkuliert, ne?
Ja, da war es dann irgendwann ausgereizt. So nach Twins und Kindergarten Cop hast du dann der beiden Hits gehabt und Junior war offensichtlicherweise nicht so ein großer Hit dann.
Ja.
Naja, ich bin froh, dass das dann wieder vorbei war. Ich hätte mir halt nur gewünscht, dass dann vielleicht so das Ende seiner damaligen Karriere eben, dass dann noch ein paar Highlights vielleicht gekommen werden. Oder zumindest halt so Filme wie True Lies, so der solider Actionfilm ist, der jetzt auch nicht zu meinen Favoriten von ihm gehört, aber den kann man mal gucken, der ist ganz nett.
Mhm.
Ja, und bei den späteren gibt's halt echt nur The Sixth Day, den ich halt irgendwie doch ganz okay finde. Aber so richtig gut ist der eigentlich auch nicht, das muss man schon ehrlich sagen. Ist halt auch eher so ein Late-90s-Film vom Feeling her und nicht so ein richtiger Arnie-Film. Da haben wir jetzt schon sehr viele Terminus Technicus-Diskussionen gehabt, ne? So, was ist ein Arnie-Film und so. Da gibt's ja auch meine eigenen Skalen dafür.
Ach du Scheiße, jetzt geht das schon wieder los.
Nee, ich habe da ja sehr viele wissenschaftliche Aufsätze zugeschrieben. Ne?
Im Kopf.
Genau, ja. Ja, kein Plan. Ich glaube allerdings nicht, dass Arnie irgendwie nochmal irgendeinen Film machen wird, der mir sonderlich viel gibt.
Also generell, von den neuen nicht nur in Sachen, Comedy, sondern generell.
Ja, inzwischen, weil ich glaube, das ist einfach vorbei. Da ist irgendwie der Bums weg, leider. Ich habe von den neuen Sachen auch kaum was gesehen, weil die alle immer so schlechte Kritiken bekommen. Also ich kenne halt auch nicht den mit Stallone zusammen, wo die da im Gefängnis sind. Also vielleicht gucke ich den irgendwann mal, aber das ist einfach.
Kennst du den?
Da kenne ich, glaube ich, auch nur den ersten. Ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich den zweiten sogar auch mal gesehen, kein Plan, aber die sind halt auch alle nicht gut. So, das ist. Die haben alle irgendwie so 5 Punkte bei IMDb, keiner mag die. Da traue ich eigentlich der allgemeinen Meinung auch. So, die Leute wissen ja normalerweise auch, was sie an ihren Schwarzenegger-Filmen mögen. Ja, und sowas wie Maggie, das interessiert mich jetzt auch nicht so sehr, weil ja, wie gesagt, als größter Fan von Schwarzenegger will ich ihn halt irgendwie nicht unbedingt als Schauspieler sehen, auch wenn er es vielleicht besser macht, als er es bei Hercules in New York gemacht hat. Da habe ich einfach meine anderen Schauspieler, die ich wegen ihres Schauspiels gucke in ihren Filmen.
Also diese Expendables-Filme, die sind halt irgendwie auch nicht gut. Was mir bei Expendables und was so ein bisschen das Problem bei Arnie auch ist und gerade so in der heutigen Zeit, ich habe das Gefühl, dass da irgendwie ganz schön viel. Also die Zeit hat sich auch irgendwie geändert, ja. Also es ist irgendwie so relativ erfrischend und auch irgendwie so unzynisch, ihn bei Kommando da in den Bergen als Holzfäller zu sehen. Und ich habe das Gefühl, dass man sich heute ist das irgendwie, das geht nicht mehr so, sagen wir mal, naiv oder so einfach. Es muss irgendwie so, es muss cooler sein, es muss irgendwie zynischer sein oder mit so krassem Augenzwinkern, dass das kein Augenzwinkern ist, sondern sich anfühlt, als ob du irgendwie ein blaues Auge bekommst vor lauter Augenzwinkern. Also es ist irgendwie nicht mehr ganz so einfach möglich. Und deswegen so diese Expendables, das geht für mich auch zu sehr in die Richtung von diesen Sharknado Asylum Filmen, ja. Also du bist ja auch großer Freund von unfreiwillig komischen, in Anführungszeichen, schlechten Filmen, das, was viele Leute als Trash bezeichnen. Mhm. Aber da gibt's ja eben auch so diese feine Linie, wo du sagst, Tommy Wiseau's The Room ist unterhaltsam, weil er damals noch nicht wusste, was da eigentlich los ist mit seinem Film.
Genau, sowas muss entstehen, sowas kann nicht gemacht werden.
Genau, und alles, was danach kam, ist halt einfach mit dem Wissen gemacht, wie die, also was Fans eigentlich wollen, und dann funktioniert das nicht mehr. Und ich habe das Gefühl, dass es bei Schwarzenegger eben auch mit so neueren, so diese Expendables, so, das ist zu, da weiß man zu sehr, was man da gerade macht, und das kann dann einfach nicht mehr so einfach entstehen, wie du sagst. Und dann gibt's halt so Sachen wie die etwas ernsteren Versuche, also eigentlich habe ich Interesse an sowas wie Maggie, wo er ja irgendwie in der Zombie-Apokalypse, glaube ich, auch den Familienvater spielt und die Tochter ist, glaube ich, irgendwie infiziert. Das interessiert mich denn aus Neugier noch mal ein bisschen mehr. Ich fand den neueren Terminator, also den von diesem Jahr oder letztem Jahr, den Dark Fate, also der hat mir wieder mehr gefallen, allerdings auch eher, weil es ein Linda Hamilton-Film war und gar nicht so sein Schwarzenegger-Film. Der hat dann auch irgendwie was, aber es ist halt auch so die Frage, was geht eigentlich noch mit Schwarzenegger? Also wo ist auch sein Platz in der heutigen Filmwelt? Muss er wieder Conan spielen, damit das funktioniert? Also muss er diese körperbetonten Rollen irgendwie mit, weiß ich nicht, wie alt er ist, 185 Jahre oder so? Also wo ist da sein Platz? Auch in der heutigen Filmwelt?
Also er muss schon mindestens Mitte 70 sein. bin mir ziemlich sicher, dass er in den 40ern geboren ist.
Ach du Scheiße.
Also er muss echt ziemlich alt sein inzwischen.
Ja, und aber auch so Filmlandschaft, ne? Also was ist jetzt irgendwie, was gibt das Kino vor? Und du wirst wieder mit den Augen rollen, aber es ist halt sehr superheldenlastig und sehr, also Arnie hat keinen Platz in einem Fast and the Furious Film. Er hat keinen Platz in einem Marvel Filmuniversum. Fragezeichen. Er hat keinen Platz bei, weiß ich nicht, bei irgendwelchen Netflix Serien oder so. Also wo will er hin? Wo kann er hin? Was passt zu ihm? Wo ist jetzt wieder der Geschäftsmann Schwarzenegger, der ja oft so klug so seine Karriere auch immer wieder gewandelt hat? Aber seit seinem Comeback aus der Politik habe ich das Gefühl, rennt er eher irgendwas hinterher.
Er macht alten nur Erfolgen. Sachen, genau, er macht nur das, wofür man ihn früher kannte. Er macht eben spezifisch die Terminator-Filme. Es gibt schon seit Jahren immer dieses King Conan, ne, wo es diese Gerüchte gibt, ob er diesen Film nochmal macht, wo er dann wahrscheinlich selber irgendwie der alte Conan ist. Das wäre wahrscheinlich das, was mich am ehesten noch interessieren würde. So, aber würde ich dann, wenn man ihn vielleicht echt mal ein bisschen anders benutzt und er jetzt nicht wieder auf dem Pferd noch durch die Steppe reitet und Leute niedermäht, sondern wirklich vielleicht wie so eine Art Mentor ist oder wirklich ein König ist, keine Ahnung. Das müsste zumindest ein bisschen was anderes sein. Ja, aber ich muss da ganz ehrlich sagen, man kann auch irgendwann sagen, es ist vorbei. Ne? Man ist Mitte 70, man ist kein Actionheld mehr. Man muss nicht immer Terminator 7 oder 8 oder was auch immer noch machen. Man kann irgendwann auch sagen, dann wir können die Reihe ruhen lassen. Würde ich mal behaupten. Also für mich kam da eh nach Teil 2 nichts mehr raus, was man unbedingt hätte sehen müssen. Mhm. Ja, aber so läuft's halt heute, ne? Und es ist immer nur Brand Recognition.
Mhm.
Und es geht also so lange weiter, bis es den Leuten einfach nur noch zum Hals raushängt.
Also was ich ja auch irgendwie sehe in der IMDb, was so ansteht, ist halt irgendwie Triplets, also die Fortsetzung von Twins.
Ja, das habe ich auch mal gehört.
Seit 30 Jahren, glaube ich, auch irgendwie gerüchtet wird. Irgendwas mit Conan, The Legend of Conan heißt es hier. Dann irgendwie eine Serie, die heißt Superhero Kindergarten. Da sind wir ja beim Thema. Also zumindest spricht er da irgendwie was. Aber da meine ich ja, ne? Superhelden und irgendwie so Kindergartenkopf-Anspielung, das funktioniert vielleicht noch. Oder hofft er, dass es funktioniert. Aber das war es dann auch so ein bisschen. Also das geht halt alles sehr stark in irgendwelche alten Kamellen. So.
Tja.
Naja,
ja, also ich kann da dann nur so ein bisschen als Resümee oder abschließend nur sagen, wenn du irgendwann dann mit dem Nachwuchs mal einen Schwarzenegger-Film guckst, dann warte lieber ein paar Jahre länger und fang dann mit Last Action Hero an, denke ich. So, ich weiß jetzt auch nicht mehr genauso, ab wann man den gucken möchte.
Aber ist da nicht irgendwie die Figur irgendwie 12 oder so? Also ein bisschen älter?
Ja, so 12, 14, mal da. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt so ein Film ist, den man jetzt mit 5, 6 guckt oder vielleicht eher so mit 10, ne, weil da werden wahrscheinlich schon ein paar Leute erschossen.
Ja.
Denke ich mal, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und es gibt immerhin auch Ian McKellen als der Tod, der noch kurz auftaucht, was vielleicht auch ein bisschen gruselig ist. Also, aber das wäre wahrscheinlich das, wo ich am ehesten mit anfangen würde. Und wenn man dann ein bisschen älter ist, ne, so mit 12, 13, dann kann man halt alle Sachen gucken. Dann kann man halt anfangen mit Conan, mit den Terminator, mit Total Recall. Wobei das halt schon eher so der blutigste ist.
Ja, ich mach mir da ein bisschen Sorgen.
Ich finde das so lustig, das hat halt Mike Soklasa von Retter der Media mal erzählt, irgendwann, dass er halt da damals den Total Recall mit seinem Vater im Kino geguckt hat, weil er den halt irgendwie sehen wollte. Und dann war er da irgendwie, weiß ich, mit 10 Jahren da drin und er meinte halt, Er hat halt das Gefühl, er müsste sich gleich übergeben, weil man da halt echt so krass blutige Szenen hat, ne? Wie halt Arnold so einen Typen so als menschliches Schutzschild benutzt und dann Verhoeven halt so krass diese Blood Packs natürlich dann noch benutzt hat.
Ja, und da war doch irgendwie dieses komische Wesen da, irgendwie dieses Alien-Dingsbums da irgendwie im Bauch oder so.
Boah. Ja, da gibt's einige eklige Szenen, ne? Und am Ende verliert der eine Typ ja noch beide Unterarme. Und so. Also gibt's halt schon so ein paar recht krasse Szenen, die man möglicherweise mit 10 Jahren noch nicht sehen sollte, ne?
Ja, aber das ist ja auch das Paradoxe da drüben in den USA, ne? Also da macht man sich ja keine Sorgen, da kriegst du die Kinder auch irgendwie ins Kino bei solchen Sachen, aber sobald da irgendwo mal eine Brustwarze zu sehen ist, dann uiuiuiuiuiuiuiui, ab auf den Index damit.
Absolut, ja.
Ja gut, also ich halte fest, Last Action Hero werde ich mir vielleicht tatsächlich nochmal irgendwie ein bisschen zu Gemüte führen. Ich glaube auch, dass das eher noch so auf dieser Gratwanderung irgendwie funktionieren könnte. Ansonsten wird der Nachwuchs sehr, sehr spät mit Schwarzenegger in Berührung geführt.
Ja, und meine andere Empfehlung generell ist natürlich Miyazaki-Filme, ne? Nicht diesen ollen Disney-Kram.
Ja, ja,
schöne Miyazaki-Filme schnappen, vielleicht auch da nicht gleich Mononoke, sondern vielleicht erstmal die, die ein bisschen lieber sind, wo auch nicht Leuten die Hände abgehackt werden teilweise. Mhm. Aber da gibt's ja auch noch ein paar, die noch ein bisschen lieber sind oder sowas wie Kiki, ne, und Totoro.
Ja, und das ist ja jetzt auch zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Bei Netflix kommt das ja nach und nach endlich auch mal ins 21. Jahrhundert zu Streaming-Plattformen und wir hatten auch schon vor ein paar Monaten hatten wir Ponyo geguckt, ich weiß nicht, ob du den kennst.
Der fehlt mir noch. Den habe ich halt immer noch nicht gesehen, weil der so kindlich sein soll.
Ja, ist er auch sehr. Also da, also ja,
aber der ist wahrscheinlich gut für den Nachwuchs dann, ne? Um dann ein bisschen früher vielleicht damit anfangen zu können.
Ja, und die liebe Kostümfrau, die großer Miyazaki-Fan ist und auch kurz im Nachwuchs bekommen hat, liebe Grüße an dieser Stelle, falls sie zuhört, hat auch die wunderbare Empfehlung gegeben, dass man bei Miyazaki, also bei Studio Ghibli-Filmen, am besten einfach sich am Alter der Hauptfiguren orientiert. Mhm. Also je nachdem, wie alt die sind, kann man sozusagen mit dem eigenen Nachwuchs im entsprechenden Alter auch diese Filme ganz gut gucken. Und ich glaube, Ponyo, da ist das irgendwie, ist auch ein Kindergartenkind, ich glaube 5 oder so.
Wird nur schwierig beim wandelnden Schloss, weil da unsere Hauptfigur in eine alte Frau verwandelt wird. Da darfst du dann nicht zum falschen Zeitpunkt reingucken.
Naja, dann guckt man halt den ersten Teil und dann erst den Rest mit der Rente oder so.
Genau so muss man das machen. Du kannst dich auf jeden Fall schon mal darauf freuen, dass ich dir in den nächsten 16 Jahren ungefähr alle 3 Tage irgendeinen Filmtipp schicken werde, den du mit dem Nachwuchs gucken musst.
Sehr gut. 80% davon ist dann Schwarzenegger oder?
Immer wieder die gleichen Filme empfehle
Stallone,
ich
dir. Stallone, Schwarzenegger. Ja.
Ja. Gut. So, also das kriegen wir schon irgendwie hin. Zumindest filmisch sollte der Nachwuchs da genug Ansprechpartner haben, würde ich mal sagen.
Das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass da auch Leute sehr gute Ansprechpartner sind, die auch hier zuhören. Ich glaube nämlich auch, dass
das
da ein paar Menschen dabei sind, die auch selbst schon Nachwuchs haben. Da mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen. Ja, jetzt steht erstmal Babypause an. Also je nachdem, ich sag ja, ich weiß noch nicht genau, wann das hier irgendwie rauskommt, in welchem Kontext. Entweder schlafe ich gerade noch vor oder bin kilometerweit entfernt davon zu schlafen, so oder so. Aber es wird auf jeden Fall erstmal eine Pause geben. Hatte ich auch in der letzten State of the Unit mal so ein bisschen durchgekaut, aber so ganz grob ist erstmal die Idee, 2-3 Monate wirklich gar nichts zu machen. Das tut mir, glaube ich, auch mal ganz gut. Und dann will ich erstmal mit so Elternzeitvertretung hier bei der Second Unit weitermachen. Also da werden dann andere Stimmen als meine die ein oder andere Ausgabe machen, wahrscheinlich auch irgendwie so zum Thema Kinderfilme und dann soll eigentlich die Superhero Unit erstmal weitergehen und hier in der Second Unit so mit 9 Ausgaben ist das so ganz grob erstmal fürs Jahr 2021 angedacht. Also
ja, wir gucken mal, wie wir das machen. Das sehen wir schon irgendwie. Vielleicht mache ich auch mal eine Vertretungsepisode und genau. Also, und wir können ja mal gucken, wenn irgendwie Tenet rauskommt, gucken wir mal, ob wir irgendwas machen oder was. Wir planen auf jeden Fall jetzt nichts Festes erstmal ein, die nächsten Monate.
Ganz genau. Die nächsten Monate ist vor allen Dingen bei mir und bei uns hier wirklich das Kind im Mittelpunkt und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber das ist halt anders als bei Schwarzenegger-Filmen, um die Brücke zu schlagen, wird es halt nicht ein Comeback sein, was einfach nur an irgendwelche alten Zeiten anknüpft, sondern ich glaube auch, dass da sehr viel frischer und neuer Wind
passiert. Das wird alles komplett neu erfunden, das Format.
Mindestens. Mindestens. Aber ja, ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Ich freue mich auch ein bisschen auf diese Pause und auch auf natürlich auf den Nachwuchs, aber auch auf das alles, was danach kommt.
Hast du dir, glaube ich, nach 7,5 Jahren oder wie lange wir jetzt hier dabei sind, auch mal verdient?
Ja, das denke ich auch. Ja, 8 Jahre fast schon, ne? Ich glaube, irgendwie im Frühjahr 12.
Stimmt, ja. Fast schon 8, ja. So, dann kann ich nur sagen, wie am Anfang erwähnt, sonst schaut ab und zu mal bei Enough Talk vorbei, da bin ich manchmal zu Gast oder auch generell kann man natürlich Enough Talk hören, einfach wenn man kein Second Unit hat,
ja,
dann hört man immerhin den guten Arne und seine Crew.
Ja, so sieht's aus. Genau, und ich, also genau, du wirst wahrscheinlich auch noch mit dem einen oder anderen Gastauftritt in der Zeit auftauchen und genau.
Ja, also, so ist der Plan, also immer mal wieder vorbeischauen.
Genau.
Dann ist Second Unit nie wirklich weg.
So sieht's aus. Gut, Tamino, dann wünsche ich dir eigentlich auch eine gute Babypause oder so. Und dann gucken wir mal, womit wir zurückkommen.
Ja, also, die verbringe ich mit meinem inneren Kind.
Ja.
So machen wir das. Mit das Schwarzenegger.
Auch, mit Schwarzenegger und mit Miyazaki, das ist eigentlich eine gute Idee.
Ne?
Gut, in diesem Sinne, wir sagen vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mitmachen und ja, auf bald. Tschüss.
Ja, man hört sich. Ciao.
Tschüss. Die Second Unit ist das Ergebnis harter Arbeit. Der Podcast kostet Zeit, er kostet Energie, er kostet Geld. Deshalb könnt ihr unsere Arbeit auf Patreon und auf Steady unterstützen. Viele, viele wunderbare Menschen machen das bereits. Jonas Mapace, Rochus Wolf, Alex, James Vermont, Cedric Schmidt, Michi W., Jan Repin, Fabian Yu und Matthias Denecke. Darüber hinaus könnt ihr auch das Second Unit Premium Paket abonnieren. Das kostet $5 bei Patreon oder 5 Euro bei Steady. Second Unit Premium gibt euch einen Blick hinter die Kulissen. In der State of the Unit erzähle ich euch einmal im Monat, was hinter den Kulissen geplant wird, was gerade so abgeht und was in den nächsten Wochen ansteht. Das gibt's einmal als Video, das gibt's auch als Audio. Darüber hinaus erhaltet ihr im Premium Paket Zugang zu den Livestreams. Ihr könnt also, während wir unsere Second Unit aufnehmen, live dabei sein, zuhören und kommentieren. Außerdem erhaltet ihr auch einmal im Monat ein weiteres Format zusammen mit Tamino, das wir einfach nur Pre-Show nennen. In diesem Format plappern wir uns ein wenig warm für die eigentliche Sendung und reden über alle möglichen Dinge, sehr oft auch filmspezifisch, aber auch Dinge, die uns im Alltag nerven oder erfreuen. Viele wunderbare Menschen nutzen bereits das Premium-Paket. Das sind Tahiti Su, Sultan of Swing, Markus Heimitschlager, David X. Noack, Florian Primel, Stefan Gian Ferrari, Stefan Druve, Rieke The Midlist, Playstar, Christian Schmickler, Jota, Steve Geiler, Ulf P., Inge, Stefan Manken, Jan, Timo Gerdau, Alucard, Nils Otte, Christopher und Frank, Anna Gerke, Dom Karnitsch, Christiane Attig, Lars Rühmann, Sonja Bethge-Jehle, Sebastian, Anne-Kathrin Pache-Wilke und Erik Mülling. Darüber hinaus könnt ihr auch das Doppelte für das Premium-Paket ausgeben, wenn ihr sagt, das ist es mir wert. Das machen Thomas Jaspers und Niklas Römke. Euch allen ein großes, großes Dankeschön. Wenn du die Second Unit auch unterstützen möchtest, dann kannst du das unter patreon.com/secondunit oder steadyhq.com/secondunit tun. Vielen Dank.